Die Botschaft, was soll ich mit Jesus machen, der Christus genannt wird, wurde am 24.11.1963 im Brenham-Tabernakel gepredigt. Übersetzer ist Bruder David Kornmesser. Gott segne dich, Bruder Vale. Guten Morgen, Freunde. Ich bin immer zu spät. Billy hat mir heute Morgen gesagt, ich habe ungefähr 30 private Gespräche anstehen und ich habe erst 2 davon geführt. Vielleicht 2 oder 3. Ich schaffe es einfach nicht, zu jedem zu kommen. Ihr wisst ja, Leute warten und manche stehen schon seit Monaten und Monaten auf der Liste. Und der Herr hat dort drinnen einige große Dinge getan. Oh, er ist unser Gott, nicht wahr? Nun, ich bin mir sicher, dass wir uns heute Morgen alle der großen Traurigkeit bewusst sind, die über diese Nation gekommen ist, dem Verlust unseres Präsidenten Herrn Kennedy. Auch wenn ich mit dem Mann in seiner Politik und seiner Religion nicht übereinstimmte, aber dennoch, er hat es nicht verdient, so zu sterben. Nein. Und er lässt diese kleinen Kinder zurück, ohne Vater und eine Mutter, Frau Kennedy, auch wenn ich sicherlich mit ihr, ihren Wegen und vielleicht mit manchen an ihr nicht übereinstimme. Aber denkt daran, sie ist eine Mutter. Sie hat gerade ihre Kinder verloren und sie hat ihren Ehemann verloren. Und er fiel direkt in ihren Schoß und das Blut ihres eigenen Mannes floss über ihren Schoß. Das ist schrecklich. Habt ihr jemals darüber nachgedacht? Manchmal denken wir, sie gibt den Ton an für die Nation. Was Mode und solche Dinge betrifft, das mag sogar stimmen. Aber wusstet ihr, dass Frau Kennedy nie eine dieser Botschaften gehört hat, die ich darüber predige? Wenn sie vielleicht einmal eine davon hören würde, würde sie vielleicht anders handeln. Und dann gibt es einige unserer Schwestern, die es hören und trotzdem nicht danach leben wollen. Seht ihr? Sie wurde als Katholikin erzogen. Das ist alles, was sie kennt. Nichts dagegen, versteht ihr? Das ist ein System. Nichts gegen die Menschen, die katholischen Menschen. Das ist ein System, das katholische System, genau wie das presbyterianische, methodistische oder eines der anderen, versteht ihr? Oder das pfingstliche, irgendeines davon. Es ist das System, nicht die Menschen. Mr. Kennedy, ich denke, hat einen guten Job gemacht als Präsident und mein Herz geht aus zu seiner Frau. Und ich bin wirklich darüber traurig, dass selbst in unserer eigenen Nation die Halunken und so weiter in unserer Nation so etwas tun würden. Wenn man mit einer Person nicht übereinstimmt und seinen eigenen Standpunkt vertreten will und es gibt keinen Grund, einen anderen Mann deswegen zu töten. Und diese kleinen Kinder, versteht ihr, einer von ihnen sagte, jetzt habe ich niemand mehr, der mit mir spielt. Daddy ist weg. Versteht ihr? Ich habe immer gedacht, das würde vielleicht einmal mein Zustand sein. Es ist beinahe schon mehrere Male passiert, wisst ihr? Ich bin angeschossen worden in fremden Nationen, wo sie ihre Körper über mich halten mussten, um zu verhindern, dass ich aus der Ferne erschossen werde. Wenn ein Mann so stirbt, aber das ist der Preis, der bezahlt wird, der mit dem Ruhm verschiedener Dinge einhergeht. Versteht ihr? Ich glaube, im Schnitt wird etwa jeder 4. Präsident, einer von 4, ermordet. Und ich fühle mich wirklich schlecht deswegen. Es ist eine Schande, dass wir in Amerika jemanden haben, der so etwas tun würde. Und jetzt, dennoch, wie ich sagte, ich war mit seiner Politik nicht einverstanden. Ich war nicht einverstanden mit seinen Vorstellungen, was er zu tun versuchte. Aber seht ihr, er ist auch nur ein Mensch. Und ich war nicht einverstanden mit seinem religiösen System. Damit war ich ganz sicher nicht einverstanden. Aber trotzdem, er wurde so erzogen. Das war es eben. Wie ich sagte, vielleicht, wenn er etwas anderes gehört hätte, wäre es vielleicht anders gekommen. Wir haben hier etwas, das wir tun, wenn einer von uns stirbt oder so etwas, selbst wenn außerhalb, ich denke als amerikanische Gemeinde, als Körperschaft von Amerikanern, das amerikanische Volk hat Mr. Kennedy zum Präsidenten gewählt und das ist der Grund, warum wir eine Demokratie sind. Ich habe Mr. Kennedy nicht gewählt. Ich habe für Mr. Nixon gestimmt, weil ich Mr. Nixon persönlich kannte. Und ich mochte ihn. Und ich habe persönlich für ihn gestimmt, weil ich ihn mochte. Aber die Menschen dieses Landes, Amerikaner, meine Mitbürger dieser Nation, haben Mr. Kennedy gewählt. Und wie sie es gemacht haben, nun, das liegt zwischen ihnen und Gott, aber so viel steht fest. Aber ich denke, um dieser Mutter willen, eines menschlichen Wesens, einer Mutter von Kindern, Mrs. Kennedy, könnten wir nicht einfach einen Moment im Gebet für sie stehen? Herr Jesus, wir Menschen, wir empfinden etwas füreinander. Und es tut uns leid, Herr, dass unser Präsident auf diese Weise niedergeschossen wurde, in kaltblütigem Mord. Und es tut uns so leid, dass unsere Nation an diesen Punkt gekommen ist, dass solche Menschen in unserem Land sind, die einen Menschen in kaltblütigen Mord töten, so wie sie diesen farbigen Bruder vor nicht allzu langer Zeit erschossen haben. Und sie haben ihn einfach kaltblütig niedergeschossen, aus Rassenhass. Es tut uns so leid, dass solche Menschen unter uns existieren, Herr. Unsere eigene Schwäche hat das mit verursacht. Und wir beten für Mrs. Kennedy, die Frau des Präsidenten. Und wir wissen, dass diese kleinen Babys auf ihren Vater schauen, den sie noch ein paar Tage zuvor gesehen haben. Fröhlich, spielend, ringend mit ihnen auf dem Boden. Jetzt haben sie keinen Vater mehr. Und für diese Frau, seine Ehefrau, deren eigener Ehemann in ihrem Schoß fiel und sein Blut auf ihr Kleid floss. Und sie hatte gerade ein Kind geboren. Und doch, Herr, könnten wir glauben, dass die Frau im Unrecht war. In der Art und Weise, wie sie einen Ton angegeben hat im Land. Durch ihre Kleidung und so weiter. Aber das könnte auch an den amerikanischen Leuten insgesamt liegen. Sie, das ist, was sie wollen. So beten wir für diesen heutigen Morgen, dass du ihr hilfst. Und möge es in dieser tiefen Trauerzeit einen Moment geben, wo sie findet, was Wahrheit ist. Jesus Christus, schenke es, Herr, der Einzige, der Frieden und Trost schenken kann in der Stunde der Not. Und hilf uns, Herr, mit ganzem Herzen weiterhin ein leuchtendes Licht zu sein, denn wir wissen nicht, wann oder welchen Einfluss wir gerade auf jemanden anderen haben könnten. Und lass uns das Licht Christi leuchten lassen, bis er kommt. Dann wird der große Hirte der Herde, der alle Gerechtigkeit kennt, jede Sünde vergelten. Und er weiß, wie man es richtig macht. Und bis dahin befehlen wir uns selbst in deine Hände wegen deiner Liebe und Barmherzigkeit zu uns. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich denke nicht, dass ein Mensch es verdient, so zu sterben. Mr. Lincoln verdiente es nicht, so zu sterben. Mr. McKinley verdiente es nicht, so zu sterben. Huey Long verdiente es nicht, so zu sterben. Keiner dieser Männer. Ich glaube nicht an so etwas, an Morde. Das ist schlimm. Unsere Jungen haben nicht im Ausland gekämpft für so etwas. Unsere Flagge wurde nicht für so etwas gehisst. Wir sind keine amerikanischen Bürger für so etwas. Nein. Obwohl unsere Nation verdreht und verbogen ist durch Sünde. Das ist es, was solche Dinge verursacht. Das ist Sünde. Nun, heute haben wir, ich werde Sonntagsschule lehren und ein paar Dinge, die ich der Gemeinde mitteilen möchte. Und das erste ist, ich möchte euch um Vergebung bitten, dass ich euch am Sonntagmorgen so lange festhalte, wenn ich diese Botschaften bringe. Und wenn der Herr, der Grund, warum ich das tue, ist, dass ich hier unter meinem Volk bin und ich lehre die Lehre so stark, wie ich nur kann. Ich lehre diese Lehren nicht an anderen Orten. Ich stehe dort einfach auf dem Fundament des Evangeliums. Aber diese starken Lehren, die bringe ich nur hier. Und dann braucht es hier manchmal Stunden, 2 oder 3 Stunden, bis ich durch meine Botschaft durch bin. Und ich halte euch manchmal hier bis 12:30, 1 Uhr. Und das ist noch wenig im Vergleich zu früher. Früher bin ich fast die ganze Nacht geblieben, manchmal. Nun, wir haben oft um 8 Uhr angefangen und sind am nächsten Morgen um 2 oder 3 Uhr nach Hause gefahren. Das stimmt, bei den Versammlungen. Aber ich werde versuchen, wenn ich das nächste Mal bei euch bin, nur eine Predigt zu bringen, anstatt so viel zu lehren. Außer ich gebe euch vorher Bescheid, dass es etwas Längeres wird, denn ich habe die 7 Posaunen vor mir, glaube ich, die genau mit dem 6. Siegel verbunden sind. Denn als das 6. Siegel ertönte, gingen alle 7 Posaunen gleichzeitig los. Seht ihr? Und so wir, Ich möchte das gerne noch der Gemeinde bringen, vor seinem Kommen oder meinem Gehen oder was auch immer geschehen mag, wenn ich kann. Wenn wir das also tun, dann geben wir euch vorher Bescheid und vielleicht dann, wie wir heute Morgen sehen, die Hallen sind voll, die Wände und rundherum, wir versuchen, wir haben jetzt einen Ort, den wir vielleicht bekommen können. Er bietet Platz für etwa 3000 Menschen. Es ist ein schönes Auditorium einer Schule gleich hier oben. Und die 7 Posaunen wollen wir versuchen, dort oben in dieser Schule zu predigen. Da gibt es reichlich Sitzplätze, versteht ihr? Sodass wir die Leute hineinbekommen. Wir wollen über New York berichten. Wir hatten dort einfach eine wunderbare Zeit. Das Morris Auditorium dort. Wir mussten jede Nacht Menschen wegschicken. Es war überfüllt. Der Besitzer des Saals, der Feuerwehrhauptmann, hätte den Ort geschlossen, wenn wir sie so dicht gedrängt hätten stehen lassen. Und so mussten wir sie hinausschicken. Und die Leute auf der Straße, sie liefen auf und ab, beteten, dass jemand müde würde, aufsteht und hinausgeht, damit sie hinein und einen Platz bekommen können. Versteht ihr? Nur eine Person, sie warteten einfach da draußen, um für eine Person reinzukommen. Und der Nächste an der Tür durfte dann rein, wenn jemand aufstand und raus musste, früh nach Hause gehen musste. Nun, sie kamen rein und hörten nur diesen kleinen Teil. Seht ihr, sie kamen. Es war eine sehr feine Gruppe von Menschen. Und ich glaube, die Welt, die christliche Gemeinde, hungert nach Gott. Nun, ich vertraue das. Danke, Bruder. Ich vertraue, dass Gott uns diese Möglichkeit schenkt, wo wir zusammenkommen können und diese letzten 7 Posaunen haben. Ich möchte von Gott geführt sein, solche Dinge zu tun, damit ihr es wisst. Dann beim Geschäftsleute-Frühstück. Üblich ist in deren Chapter dort. Ich glaube, sie sagten, sie hätten normalerweise zwischen 50 und 100 Teilnehmer bei ihrem Frühstück. Und an jenem Morgen verkauften sie 1700 Eintrittskarten und ließen den Rest. Dann wurde der Ort vollgestopft und jeder Flur rund um die Wände und die Treppen hinauf und hinunter war mit Menschen gefüllt. Und einige hochrangige Prediger, ein paar Priester und so weiter waren dort, um die Botschaft zu hören. Und so, ich verstehe, ich glaube, es hat ein wenig geholfen. Vielleicht mehr, als wir wirklich denken würden. Nun, dann heute Abend wir werden heute Abend, so der Herr will, die Botschaft bringen zu einem Thema wie über euren Zustand mit Christus. Und das wird kurz sein. Wir wollen beginnen. Ich möchte um 7:30 auf der Plattform sein, wann beginnt ihr üblich? Um 7:30? Um 7? Und ich werde um 7:30 auf der Plattform sein und das sollte mich bis 8:30 fertig sein lassen, so der Herr will, denn ich werde einfach so schnell wie möglich sein und ich werde anfangen zu üben. Und noch etwas, es könnten Fremde hier sein, die Leute lachen, weil ich versuche, von hier wegzukommen, aber ich schaffe es nicht. Es ist so eine Art, ich hoffe, es klingt nicht gotteslästerlich, aber meine Mutter sagte früher, wenn Leute so zusammenkommen, ist das wie Sorghummelasse an einem kalten Morgen. Ihr wisst schon, sie ist dick, sie fließt langsam. Und so ist es etwa hier. Ich laufe langsam in diese Botschaften, weil die Süßigkeit des Zuckerrohres Gottes, wisst ihr, uns irgendwie zusammenbindet. Und ich würde es nicht anders haben wollen. Ich will es genau so, ich erinnere mich, wir sangen früher dieses Lied, gesegnet sei das Band, das bindet. Unsere Herzen in christlicher Liebe, unsere Gemeinschaft gleichgesinnter Geister. Und wie sieht dort oben? Seht ihr, wenn wir getrennt werden, bereitet es uns inneren Schmerz, doch wir bleiben im Herzen vereint und hoffen auf ein Wiedersehen. Und ich hoffe, dass das immer unser Ziel hier bleibt. Viele dieser alten Heiligen sind inzwischen entschlafen, aber wir sind im Herzen immer noch vereint. Und ich denke an diese Vision an jedem Morgen, sie dort drüben zu sehen und den Segen und die Herrlichkeit der jungen Gestalten von Mann und Frau, die immer noch so aussehen wie damals auf Erden. Ich glaube, sie warten auf unser Kommen. Eines Tages werden wir uns ihnen anschließen, so Gott will. Nun, und erinnert euch an die Gottesdienste. Der Lieddienst beginnt heute Abend um 7 Uhr, nicht um 7:30. Und dann, nächste Woche, bin ich in Shreveport, Louisiana, dort im Live-Tabernakel in Shreveport, Louisiana. Und ich glaube, sie versuchen, das Auditorium auf der anderen Straßenseite zu bekommen. Bruder Moore rief gestern Abend an, sagte, dass es eine jährliche Versammlung ist und sie erwarten eine große Menschenmenge. Ich möchte ein kleines Zeugnis geben, bevor ich die Schriftlesung mache. Eine Dame saß neulich hier, die war, ich will euch zeigen, was für einen Einfluss es hat, wenn jemand für einen anderen betet. Ich schaute zufällig hinunter und sah eine andere Dame, ich einfach, Maggie Cox, die Frau von Bruder Rodney Cox, sitzt hier. Und letzte Woche, glaube ich, war es, als wir hier waren, da gab der Heilige Geist im Raum Unterscheidung. Ihr wisst, wie die Leute es erzählen. Und sie saß, sie sitzt jetzt hier, aber sie war damals etwas weiter hinten und ich schaute hinüber, da war eine Frau, die aufgerufen wurde, die Zuckerkrankheit hatte. Und Margie war es und in der Vision war es Margie und Margie stand dort und doch schaute ich runter, sah sie und es war, und ich dachte, nun, ich schaute, um diese andere Frau zu sehen und Margie war in der Vision, aber das Licht war über der anderen Frau. Also beobachtete ich. Und ich dachte, nun, wenn ich Margie rufe, werden sie sagen, klar, das ist doch, klar, jemand, der sie kennt, würde sagen, nun, ihr Mann ist doch einer seiner engsten Freunde. Sie wohnen zusammen, schlafen zusammen, jagen zusammen und alles. Klar, das weiß er, aber Margie wusste das nicht. Und ich rief die andere Dame, die, wie ich später erfuhr, eine Schwester aus Chicago war. Aber dann kam heraus, dass sie in ihrer, die Fabrik, sie machten dort Tests auf Diabetes und sie hatte Diabetes. Und sie war vorgestern auf dem Weg zur Klinik deswegen. Und als sie es erwähnte, erinnerte ich Margie daran und ich sagte, komm her, Schwester Margie. Erzählte ihr, wie sie Taubheitsgefühle in den Händen hatte und wie sie sich schlecht fühlte. Und die kleine Dame arbeitet Tag und Nacht fast dort oben. Eine kleine, treue Mutter, die ihrem Mann hilft, das Haus abzubezahlen, weil sie zu bauen versuchen. Und sie und ihre kleine Schwester Nelly und Charlie, das ist der Bruder von Rodney, seine Frau und alle arbeiten zusammen in den Fabriken dort, so hart sie können. Und sie ertragen Schmach. Sie ließen ihr Haar wachsen und legten das Make-up ab, solche Dinge, als sie Christen wurden. Ich glaube daran, Anerkennung zu geben, wo sie gebührt. Und ich habe gewiss einen warmen Platz in meinem Herzen für diese zwei jungen Frauen. Und da nahm ich sie bei der Hand und betete für sie. Und sie ging hinauf, sie konnten nirgendwo eine Spur von Diabetes finden. Es ist weg, das ist alles. Eine Frau saß hier irgendwo, die aufgerufen wurde. Und es war eine Schwester namens Bruce. Ich sehe sie heute Morgen nicht, aber sie war immer, sie ist eine sehr betende Frau. Und diese Frau kam rein das letzte Mal, als ich hier war. Und es wurden keine Gebetskärtchen ausgegeben, nichts. Also gab es keine Gebetsreihe. Also, der Heilige Geist rief einfach quer durch die Gemeinde und diese kleine Miss Bruce, sie wurde einst selbst geheilt von Krebs und sie trägt immer eine Last im Herzen für jemand anderen. Und sie betete einfach. Und da war eine Frau aus Louisville, die im Sterben lag, Krebs im Hals. Und während sie betete, ging der Heilige Geist direkt zu dieser Frau, rief sie und was auch immer geschah, sagte ihr, wer sie war. Sagte ihr, besser gesagt, wer sie war und was ihr Problem war und dass sie Krebs hatte und sagte, es würde gut werden. Und die kleine Frau ging nach Hause. Ein paar Tage später fing sie an zu ersticken, fast. Ihr Hals schwoll ganz auf, sie machte einen großen Husten und der Krebs kam heraus. Und sie ist vollkommen gesund. Seht ihr, was passiert ist, versteht ihr? Der Knoten selbst ist eine bösartige Wucherung, die ein Leben in sich hat. Versteht ihr? Krebs, das kommt von dem Wort, dem medizinischen Begriff Krabbe, was bedeutet, dass es viele Beinchen hat, wie die Krabbe, die man aus dem Meer bekommt und sie saugt einem das Blut aus. Und diese bösartige Wucherung in ihrem Hals hatte, das war es, was sie tat. Versteht ihr? Ich beschäftige mich nicht mit dem Gewächs selbst. Ich beschäftige mich mit dem Leben, das in dem Gewächs ist. Versteht ihr? Das Leben, das in dem Gewächs ist, ist das, womit wir es zu tun haben. Versteht ihr? Seht ihr? In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Und das Wort Dämon bedeutet Quäler, wie der Körper gequält wird. Und das hier war ein Dämon. Und als das Leben aus dem Geschwür wich, begann es natürlich zu schwellen. So wie ein kleiner Hund, der auf der Straße überfahren wird. Wenn man ihn ein paar Tage in der Sonne liegen lässt, wird er doppelt so groß. Genau das war es, was die kleine Frau schlechter fühlen ließ. Oft habe ich es erklärt, wenn du dich schlechter fühlst, ist das eigentlich Zeichen dafür, dass du geheilt bist. Versteht ihr? Es wurde also ständig schlimmer und schnürte ihr die Kehle zu, weil es anschwoll. Aber es hatte losgelassen, das Leben war daraus gewichen. Und als sie so hustete, versteht ihr? Bruder Branham hustet, der Übersetzer. So löste es sich vom restlichen Gewebe und die tote Substanz, nur der Körper ohne Leben darin, der Krebs war fort, sprang heraus, versteht ihr, trat aus. Also das war es. Der Körper kam heraus. Das war nicht der Dämon, der herauskam. Das war das Haus, in dem er wohnte. Er ging, weil der Glaube der Frau an das, was ihr gesagt wurde, weil sie wusste, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, das war es, was den Krebs tötete. Es nahm das Leben heraus. Nun, wenn sie zum Arzt zurückgegangen wäre, hätte der Arzt vielleicht gesagt, Unsinn, das Ding ist doch genauso da wie immer. Aber das stimmte, die Wucherung war da, aber das Leben war nicht mehr da, versteht ihr? Nun stellt euch vor, es wäre an einer Stelle gewesen, wo es nicht hätte austreten können. Bruder Neville spricht zu Bruder Branham, der Übersetzer. Hier ist ein Bild der Wucherung von Schwester Baker aus Springville, Indiana, die nach dem Gebet ausgeschieden ist. Das ist ein Bild davon. Seht, das ist der Körper, in dem der Dämon wohnte. So wie ihr in diesem Körper lebt, den ihr habt, ob klein, groß, rothaarig, schwarzhaarig, wie auch immer, versteht ihr? Entweder wohnt der Teufel in diesem Körper oder Christus wohnt in diesem Körper. Und wenn das Leben aus ihm geht, ist der Körper immer noch auf der Erde, versteht ihr? Aber das Leben ist nicht mehr da. Als das Leben hinausging, war der Körper noch da. Und dann riss er sich los von ihrem Körper und wurde ausgestoßen. Der Körper trat aus. Und wenn es an einer Stelle ist, wo es nicht hinauskommen kann, muss euer Herz diese tote Substanz aufnehmen und das Blut jedes Mal reinigen, wenn es schlägt. Das verursacht Fieber und all das andere, weil es eine Infektion ist. Versteht ihr? Und euer Herz muss, ich denke, das Herz reinigt das Blut, wenn es zirkuliert. Ist das richtig, Schwester Dauch? Ich denke, das ist richtig. Das Herz reinigt. Eine Krankenschwester, ihr wisst schon, und eine andere sitzt vor ihr. Es nimmt die, und das ist es, was durch eine Infektion Fieber verursacht. Es nimmt die Infektion auf und erzeugt Fieber. Nun, die Menschen, versteht ihr, es ist euer Glaube, es sind niemals eure Gefühle. Es geht nie darum, ob es sichtbar ist, wenn meine Hand nicht gerade ist. Das hat damit nichts zu tun. Es ist mein Glaube, der das bewirkt. Versteht ihr? Vor unseren Augen sehen wir das Bild eines vollkommen geheilten Menschen durch den Glauben. Und dann gehen wir Schritt für Schritt, bis du genau in diesen Menschen hineintrittst und einfach weitergehst. Versteht ihr? Da habt ihr es. Das ist es, was es bewirkt. Euer Glaube, nicht eure Gefühle. Euer Glaube bewirkt es. Aber Dank und Lob sei Gott. Nun, einen Moment im Gebet und wir haben hier ein Thema, dem wir etwas Aufmerksamkeit und Zeit widmen wollen, damit der Herr entsprechend mit uns handeln kann. Und nun, und wenn einige von euch heute Morgen gehen müssen und nicht am Abend Gottesdienst teilnehmen können, so der Herr will, möchte ich wieder hier sein. Die Familie kommt zur Weihnachtswoche zurück und dann am Sonntag nach Weihnachten, so der Herr will, möchte ich meine Weihnachtsbotschaft hier im Tabernakel predigen. Am Sonntag nach Weihnachten. So der Herr will, wird der Text sein, der Landstreicher auf der Straße. Lasst uns jetzt unsere Häupter neigen und beten, bevor wir den Text lesen. Herr Jesus, sei du uns jetzt ganz nah und wir wissen, dass es in unserer kleinen Gemeinde schwierig ist und viele stehen müssen. Und wir sind hier nicht wegen der Bequemlichkeit des Ortes, der uns körperlichen Komfort gibt, denn er ist nicht bequem. Und wir sind hier nicht, um gesehen zu werden, sondern wir sind hier, weil wir deine Gegenwart fühlen. Und wir wissen, dass du hier bist. Und wir sind hier zur Korrektur und wir sind hier, weil wir wissen, dass wir im Haus Gottes sind. Und wir fühlen uns gut, hier zu sein, egal wie unbequem es ist, das Stehen und Sitzen dicht gedrängt. Aber wir sind hier, weil wir fühlen, dass Gott hier ist. Und genauso muss sich dieser Junge gefühlt haben in jener Nacht, als Paulus die ganze Nacht predigte, was für eine lange Botschaft. Wahrscheinlich vom Sonnenuntergang bis zum Sonnenaufgang am nächsten Morgen. Und ein junger Mann, der ganz oben saß, fiel herunter und sie dachten, er sei tot. Und Paulus legte seinen Körper über ihn und der Geist Gottes, der auf dem Boden war, brachte den Lebensgeist in den Körper des Jungen zurück. Und er sagte, es wird ihm gut gehen. Und der junge Mann lebte. Er war interessiert an dem, was Paulus sagte. Und Gott, wir sind heute Morgen interessiert daran, was der Heilige Geist unserem Herzen sagen könnte. Und wir beten, dass du uns das Brot des Lebens brichst, jedem Einzelnen von uns, damit wir, wenn wir heute hier hinausgehen, nicht dieselben Menschen sind wie beim Hineinkommen. Mögen die Christen dir näher kommen, mögen die Sünder sich heute bekehren, mögen die Kranken geheilt werden und möge das Reich Gottes zu uns kommen oder gar in uns sein. Denn wir bitten es im Namen Jesu Christi, während wir auf seinem Geist warten, der uns die Worte geben möge. Amen. Nun lasst uns einige Schriftstellen lesen, denn Gottes Wort ist immer wahr. Und nun, und ich sehe hier, jeder von euch ist sehr freundlich zu denen, die stehen. Ich sehe jemanden aufstehen und sich setzen, jemandem anderen den Platz geben. Das ist sehr schön. Ich wünschte, wir hätten mehr Platz, aber zurzeit haben wir ihn einfach nicht. Schlagt Matthäus 27 auf und wir lesen ab Vers 11 und dann sprechen wir über dieses Thema. Und Jesus stand vor dem Statthalter. Und der Statthalter fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Jesus sprach zu ihm, du sagst es. Und als er vor den Hohepriestern und Ältesten angeklagt wurde, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm, hörst du nicht, wie viel sie gegen dich aussagen? Und er antwortete ihm nicht ein einziges Wort, so dass der Statthalter sich sehr verwunderte. Zum Fest aber pflegte der Statthalter dem Volk einen Gefangenen freizugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber damals einen berüchtigten Gefangenen namens Barabbas. Als sie nun versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, welchen wollt ihr, dass ich euch freigebe, Barabbas oder Jesus, der Christus genannt wird? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Während er aber auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm, ließ ihn sagen, habe nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute im Traum viel erlitten, um seinetwillen. Aber die Hohenpriester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie Barabbas forderten, Jesus aber umbringen sollten. Der Statthalter antwortete und sprach zu ihnen, welchen von diesen beiden wollt ihr, dass ich euch freigebe? Stellt euch das vor. Sie sprachen Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen, was soll ich denn mit Jesus tun, der Christus genannt wird? Was soll ich denn mit Jesus tun, der Christus genannt wird? Sie sprachen alle, kreuzige ihn. Der Statthalter aber sprach, was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr und sprachen, kreuzige ihn. Als nun Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern dass vielmehr ein Aufruhr entstand, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor der Menge und sprach, ich bin unschuldig am Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Dann gab er ihnen Barabbas frei und nachdem er Jesus gegeißelt hatte, übergab er ihn, damit er gekreuzigt werde. Welch ein trauriges Bild! Ich nenne diesen Text, wenn ihr ihn so betiteln wollt oder das Band so benennen möchtet, was soll ich tun mit Jesus, der Christus genannt wird? Und das Thema, das ich nach diesem Text verwenden möchte, lautet, mit Jesus in deinen Händen. Mit Jesus in deinen Händen, was wirst du tun? Unsere Szene beginnt heute Morgen im Gerichtssaal, wo Pilatus, der Statthalter, gerufen wurde, um ein Urteil zu fällen. Es war früh am Morgen, noch vor Tagesanbruch, und er war aus dem Schlaf gestört worden, um sich mit dem Fall dieses Mannes zu befassen. Es war die Zeit der Kreuzigung unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Er hatte nichts getan, was sie hätten als Schuld feststellen können und hatte auf alles geantwortet. Aber es war einfach die Stunde, in der es so geschehen musste. Nichts kann geschehen, ohne dass etwas dahinter steht, das es so lenkt. Es muss einen Grund für alles geben, was geschieht. Denn es wird natürlich durch den Geist beeinflusst, der in Wesen wirkt. In menschlichen Wesen und so weiter. Es gibt ein Motiv und ein Ziel und es muss einen Grund geben. Und der Grund, warum dies dem größten Mann, der je auf Erden lebt oder je leben könnte, geschehen musste, der Grund war, dass es Zeit war, dass es geschieht. Versteht ihr? Es musste so sein und es gab keinen Ausweg. Es musste zu dieser Zeit geschehen. Und Jesus war genauso auf die Erde gekommen, wie Gottes Wort es vorausgesagt hatte. Er tat genau das, was das Wort sagte, dass er tun würde. Er lebte das Leben exakt so und Gott machte den Samen jener Zeit bekannt, offenbarte ihn. Nun erinnert euch Gott, die Bibel beginnt im 1. Mose und geht bis zur Offenbarung. Hier ist die Lektion, die ich euch nahebringen möchte. In jeder Generation war in der Bibel von einem bestimmten Ereignis die Rede. Wie Daniel den Traum Nebukadnezars deutete, wie die heidnischen Königreiche aufstehen würden und wie sie fallen würden und wie sie enden würden. Und jedes dieser Völker, dieser Nationen, dieser heidnischen Mächte, die die Welt kontrollierten, taten exakt, was die Vision gesagt hatte. Als Nebukadnezar das Haupt aus Gold abgesetzt wurde, kamen die Meder und Perser, entsprechend der Natur der Metalle und genau dem, was der Prophet gesagt hatte. Nebukadnezar das Haupt aus Gold, das größte und erste Königreich, dann das Medo-Persische Reich aus Silber, dann weiter hinunter zu den Schenkeln aus Erz. Und jedes Metall wird härter und härter. Gold ist das Weichste. Und es endet mit Eisen, dem härtesten von allen. Und jedes dieser Reiche kam exakt so, wie der Prophet es sagte. Und was tat er? Er säte einen Samen für die Nationen, um Acht zu geben. Und jedes Mal, wenn ein Königreich eingeführt wurde, musste es dem Wort entsprechen. Dann sollte der Messias auf die Szene treten. Und als Christus erschien, musste er diese Worte Gottes erfüllen, die gesprochen worden waren, was der Prophet über ihn gesagt hatte. Mose sagte, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, euch erwecken. Wenn wir die Zeit hätten, das im Detail durchzugehen, würden wir sehen, wie in jener Zeit Israel in ägyptischer Gefangenschaft war, wie Mose ein merkwürdiges, besonderes Kind war, wie er aufwuchs und verworgen wurde im Schilf, wie er ein Führer wurde, auf den Berg ging, das Gesetz empfing und zurückkam. Und er war nicht nur Führer, er war Priester, König und Statthalter. All das, wie es exakt auf Christus zutraf. Und Mose sagte, der Herr, euer Gott, wird einen Propheten wie mich erwecken. Seht ihr? Als Christus geboren wurde, war Israel erneut in Gefangenschaft, diesmal unter der römischen Herrschaft. Und was war er? Ein besonderes, merkwürdiges Kind, wie er aufwuchs, wie er auf den Berg ging und herabkam und sagte, ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, aber ich sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat schon Ehebruch mit ihr begangen, in seinem Herzen. Ein Gesetzgeber, versteht ihr? Ein König, ein Priester, ein Prophet, ganz genau wie Mose. All das musste erfüllt werden und als die Zeit für das Leben des Messias reif war und das vollkommen bestätigt wurde, nun, das hier mag die letzte längere Lektion sein, die ich für eine Weile lehre. Ich möchte, dass ihr jetzt gut aufpasst. Wenn das Wort für eine bestimmte Generation gesprochen wurde, wird jemand aufstehen, der dieses Wort erfüllt. Denn Gott hat es gesprochen. Es ist die Bestätigung des gesprochenen Wortes. Und Jesus erfüllte jede Bedingung und war das Wort, bestätigt als der Messias. Ganz genau. Und auch für die letzten Tage sind im Wort Verheißungen gesprochen worden. Diese Worte müssen zum Leben kommen. Und wir sehen hier, dass in den letzten Tagen unseres Herrn die Gemeinde ihn bereits abgelehnt hatte, bevor er zu Pilatus Gerichtssaal kam. Sie hatten ihn abgelehnt vom ersten Tag seines Wirkens an, als er prophetisch sprach und ihnen die Wahrheit über das Wort sagte. Und sie konnten nicht verstehen, wie ein Mensch wissen konnte, was im Herzen der Menschen war. Wenig wussten sie, dass das Wort Gottes ist. Und die Bibel sagt, das Wort ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und sie wollten ihn als bösen Geist bezeichnen. Er sagte, ich vergebe euch das, aber wenn der Heilige Geist kommt und das Gleiche tut und ihr sprecht ein Wort dagegen, es wird euch nie vergeben. Und all diese Dinge, die er für diese Zeit vorhergesagt hatte, etwas muss sie zum Leben bringen. Aber wenn sie lebendig gemacht werden, wird es so anders sein, als die Leute denken, dass es nur die Auserwählten erkennen werden. Immer nur die Auserwählten, weil sie auserwählt und vorherbestimmt sind, es zu erkennen. Darum geht es nicht anders. Jesus sagte, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, mein Vater zieht ihn. Und alle, die mir der Vater gegeben hat, werden zu mir kommen. Seht ihr? Es gab also keinen anderen Weg. Er sagt, ihr habt Augen und könnt nicht sehen, Ohren und könnt nicht hören. Er sagte, wohl hat Jesaja über euch geweissagt. Seht ihr, Jesajas Weissagung ließ ihn hervortreten. Sie wurde offenbar gemacht. Vergesst das nicht, ob ihr hier sitzt oder auf Band hört. Gottes Wort muss erfüllt werden. Gott ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass es geschieht. So wie Johannes der Täufer vorherbestimmt war, dem Kommen Christi voranzugehen, musste ein Mann auftreten, um diesen Platz einzunehmen. Dieses Wort muss erfüllt werden. Und als Jesus, als der gesalbte Messias kam und genau das tat, was das Wort Gottes sagte, dass er tun würde, und dann suchten die Juden etwas anderes, einen König, der mit eiserner Rute kommt, was noch in der Zukunft lag. Aber er erfüllte jedes Wort. Eines Tages in Kapernaum, als er die Schriftrolle nahm und daraus las, habt ihr bemerkt, dass er nur einen Teil der Schrift las und dann das Buch beiseite legte und sagte, heute ist diese Schrift erfüllt? Als er das Gnadenjahr verkündigte, warum las er den Rest nicht? Weil es sich auf sein zweites Kommen bezieht. Sie mussten das damals nicht wissen. Das ist für das Zeitalter, wenn er wiederkommt. Aber für dieses Zeitalter, in dem er war, darum konnte er sagen, diese Schrift ist heute erfüllt vor euren Augen. Genau hier, ihr seht es, das gnädige Jahr verkünden, die zerbrochenen Herzen heilen, die Kranken gesund machen. Dafür war er gekommen. Der Rest betrifft das Gericht über die Heiden und so weiter. Das kommt später. Die Heiden mussten ihn zuerst ablehnen. Nun bei der Kreuzigung, wo wir uns heute befinden, mit dem Thema Jesus in deinen Händen, Gottes Wort war völlig bestätigt, immer und immer wieder bewiesen, dass er die Antwort auf Gottes Wort war. Die Schriftgelehrten, seht ihr, Gott hatte es bereits vorbereitet. Lasst die Diener es studieren. Aber seht ihr, sie verlassen sich auf das Wort anderer, auf irgendeine Gruppe von Menschen. Sie sind so verblendet gegenüber der Wahrheit, dass sie sie nicht erkennen, wenn sie präsentiert wird. Aber seht, Gott ist gerecht. Er hat es aufgeschrieben. Er hat es genau hier im Buch aufgeschrieben, was heute geschehen wird. Also wird es erfüllt werden. Aber andere, die nicht dazu bestimmt sind, es zu sehen, werden es niemals sehen. Seht ihr, sie haben es völlig durcheinander gebracht und so war es auch damals. Sie haben nie erkannt, dass er es war. Und anhand der Zeichen konnte man erkennen, dass er der Bote jener Zeit war. Niemand konnte das leugnen. Sein Prophet sprach davon, er sagte, ich muss abnehmen, aber er wird zunehmen. Ich bin nicht würdig, ihm die Schuhe zu lösen, aber er steht jetzt unter euch, sagte Johannes. Und er wird kommen. Und die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Und die Bäume, die keine Frucht bringen, werden aus dem Wald oder dem Weinberg entfernt. Sie werden nicht mehr da sein. Nun, wir sehen, dass diese Dinge genauso geschahen, wie er es gesagt hatte. Er konnte ihre Gedanken im Herzen unterscheiden. Er war ein Prophet. Alles, was er vorhergesagt hatte, geschah exakt so, wie er es sagte. Ich gehe nach Jerusalem. Dort werde ich in die Hände sündiger Menschen übergeben. Sie werden mich misshandeln und kreuzigen und am dritten Tage werde ich auferstehen. Aber er sagte, seht zu, dass ihr niemand davon erzählt. Und er blendete sie, sodass sie es nicht verstanden, bis es erfüllt war. Seht, oft lässt er uns blind sein bis zu der Stunde, in der wir es brauchen. Er lässt uns blind sein für die Dinge, die wir heute sehen, denn das ist die Stunde, in der wir es brauchen, um den Tag, in dem wir leben, zu bestätigen. Unsere Väter wussten diese Dinge nicht. Die Bibel sagte, dass sie es nicht wissen würden. Es wurde verborgen und in den letzten Tagen sollte es den Söhnen Gottes offenbart werden. Sie würden offenbar werden, um seine Herrlichkeit und seinen Lobpreis auf der Erde zu zeigen. Und alles, was Daniel über die letzten Tage sagte und dass die, die ihren Gott kennen, werden Heldentaten vollbringen, so viele Schriftstellen verbinden sich mit dem Tag, in dem wir leben, wie diese böse, täuschenden Zeiten auf der Erde sein würden. Und genau das, was wir jetzt erleben, erfüllt es. Sie hatten die Chance, ihn zu sehen, aber sie lehnten ihren eigenen Messias ab. Und heute ist es dasselbe, genau dasselbe. Uns wird die Gelegenheit gegeben, denn Gott kann nicht richten, ohne dass sein Gericht gerechtfertigt ist. Wenn du jemanden, der zu schnell fährst, sagst, da vorne ist ein Loch in der Straße. Wenn du so weiterfährst, wirst du sterben. Und er antwortet, Unsinn, ich weiß, was ich tue, da liegt das Blut nicht an dir, denn du hast ihn gewarnt. Gott macht es genauso mit seinem Wort. Er warnt die Menschen gründlich vor dem kommenden Gericht und er zeigt seine Zeichen und Wunder, die in der Bibel für dieses Zeitalter vorhergesagt sind. Er zeigt sie und die Leute gehen einfach darüber hinweg. Es ist nicht einfach, in die Hölle zu kommen. Ein Mensch muss sich den Weg in die Hölle erkämpfen. Die erste Lüge, die du je erzählt hast, du wusstest, dass sie falsch war. Die erste Zigarette, die du je geraucht hast, du wusstest, dass sie falsch war. Die erste böse Tat, du wusstest, dass sie falsch war. Aber dein Gewissen sagte es dir und doch bist du weiter über die rote Ampel gefahren. Hast die Barrieren überfahren. Du bist leichtsinnig, du willst es trotzdem tun, zeigen, dass du jemand bist. Versteht ihr? Aber denk daran, du erkämpfst dich in die Hölle. Es ist nicht einfach, in die Hölle zu kommen. Du musst die Wahrheit ablehnen. Bevor du den Unfall hast, musst du über die rote Ampel fahren. Bevor du den Unfall hast, musst du alle Warnungen missachten, die aufgestellt wurden. Aber du willst deinen eigenen Weg gehen, so wie der Mensch heute. Er glaubt, er weiß mehr als jeder andere und er hört nicht auf die Zeichen und Warnungen des kommenden Gerichtes. Diejenigen, die Christus ablehnen, beachtet das. Und was sie anstelle dieses Christus akzeptieren, denkt an die Gemeinde jener Zeit, wie verblendet sie war. Sie lehnten einen öffentlichen Mörder ab, Barabbas. Ein Mann, von dem bewiesen war, dass er ein Mörder war und er eigentlich auf sein Urteil wartete. Er war als Mörder überführt und ein böser Mann. Und nur weil das Leben Jesu, er forderte sie heraus. Er sagte, wer von euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Sünde ist Unglaube. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, dann glaubt mir nicht. Wenn ich euch nicht die Wahrheit der Schrift gesagt habe. Und die Schrift hat doch selbst für mich gesprochen. Durchsucht die Schriften, sagte er, denn ihr meint, in denen das ewige Leben zu finden, und sie sind es, die von mir zeugen in diesem Zeitalter. Aber sie dachten, er macht sich selbst zu Gott. Er macht sich zu etwas. Er machte sich zu nichts. Gott machte ihn zu Gott. Er war Gott. Er war die Erfüllung der Schrift. Er machte sich nie selbst zu etwas. Gott machte ihn zu dem, was er war. Und das war, weil die Stunde gekommen war, dass dieses Wort erfüllt werden musste. Und sie konnten es nicht sehen, weil es gegen ihre denominationellen Vorstellungen ging, was sie über den Christus aufgebaut hatten. Und sie waren vom Wort zu sehr verblendet. Und außerdem mussten sie, um ihn loszuwerden, einen Mörder akzeptieren. Eine öffentliche Gefahr, ein Schaden für die Gesellschaft, eine Last für sie, ein Mörder. Sie mussten das akzeptieren, um Christus abzulehnen. Und bevor ein Mann oder eine Frau das Falsche annehmen kann, müssen sie das Richtige ablehnen. In der Natur gibt es ein Gesetz. Du musst das Richtige ablehnen, bevor du das Falsche annehmen kannst. Wie ich gerade sagte, um eine Lüge zu erzählen, musst du sie gegen dein besseres Wissen erzählen. Du erzählst eine Lüge gegen dein Gewissen. Du erzählst eine Lüge gegen das, was deine Mutter oder deine Eltern dir beigebracht haben. Oder sogar die Natur selbst lehrt dich, dass du es nicht tun solltest. Deshalb, um die Wahrheit abzulehnen, musst du eine Lüge akzeptieren. Und du musst die Wahrheit ablehnen, bevor du eine Lüge annehmen kannst. Versteht ihr? So haben es diese Männer getan. Sie hatten die Wahrheit abgelehnt und er war die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. In 1. Timotheus 3,16 heißt es, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist offenbart im Fleisch, mit unseren Händen berührt. Gott, Jehova, es ist erstaunlich. Es ist erschütternd zu denken, dass der Gott, der das Sonnensystem ins All stellte, Sterne schuf, die 1000-mal größer sind als diese Erde. Und wenn einer dieser Sterne sich mit 10.000 Meilen pro Stunde auf die Erde zubewegen würde, es würde hunderte Millionen Jahre dauern, bis er hier ankäme, so weit sind sie entfernt. Und zwei kleine Sterne, die von hier aus wie ein Zoll Abstand aussehen, sind weiter voneinander entfernt als wir von ihnen. Und dennoch hält jeder von ihnen seinen Platz in dieser gewaltigen Galaxie. Oh mein, die Größe und Weite Gottes, der all diese Dinge erschuf, jeder von ihnen muss den anderen halten. Deshalb bleibt alles in seiner Ordnung. Wenn sie aus der Ordnung gerieten, würde das ganze System zusammenbrechen. Und genau das geschah in Eden, als Eva gegen Gottes Gebot handelte. Das ganze Menschengeschlecht fiel. Das ist auch heute das Problem. Wir sollten nicht in Organisationen und Konfessionen zersplittert sein. Wir sollten Söhne und Töchter Gottes sein, die die große Galaxie der Welt zusammenhalten. Letzte Woche in New York hörte ich eine Aussage von Einstein, dem großen Wissenschaftler, der als das Genie seiner Zeit gilt. Ich hörte das, dann hörte ich Norman Vince Peale über seine Psychologie sprechen, wie Menschen sich verhalten oder gehen sollten und sich in Psychologie hineinprojizieren. Einstein sprach von einer Galaxie, die sich zwischen den Systemen da draußen außerhalb der Sterne befindet. Und wenn ein Mensch mit der Geschwindigkeit, ich glaube, er sagte mit Lichtgeschwindigkeit reisen könnte, ich glaube, Licht bewegt sich mit 186.000 Meilen pro Sekunde, wenn man das auf 5 Minuten herunterbricht, wie viele Millionen und Milliarden Meilen wären das? Und es würde 120 Millionen Lichtjahre dauern, um diese Galaxie zu erreichen und dann 100 oder 150 Milliarden Jahre, 150 Millionen hin und 150 Millionen zurück. Und sie stießen auf etwas, das sie nicht begreifen konnten. Nachdem man also dorthin gereist und zurückgekommen ist, würde es tatsächlich 3 Millionen Jahre dauern, um die Reise zu machen. 300 Millionen Jahre. 300 Millionen Jahre für die Reise. Und wenn man zur Erde zurückkommt, ist man tatsächlich nur 50 Jahre weg gewesen. Man bricht in die Ewigkeit ein. Es gibt kein Ende. Und zu denken, dass der Gott, der all das gemacht und geordnet hat, unter uns Fleisch wurde, um uns zu erlösen, und dass er uns mit seiner erhabenen Gegenwart so sehr ehrt, dass er hier auf dieser sündigen Erde in den letzten Tagen steht und sein Wort bestätigt, weil er diesem Wort verpflichtet ist. Amen. Die Souveränität und die Gerechtigkeit dieses Großen, der all diese Dinge in seiner Hand hält. Beachtet die Nationen. Die Kirche muss sein Wort zuerst ablehnen. Dann, nachdem die Kirche es ablehnt und ihn Belzebub oder einen bösen Geist genannt hat, wurde es der Regierung übergeben, sodass die ganze Menschheit verurteilt werden musste. Nun sehen wir Jesus heute Morgen vor einem Statthalter, Pilatus, einem Römer, um gerichtet zu werden. Und wir sehen, dass die Kirche ihn zuerst ablehnte, weil sie seine Botschaft nicht glaubte, weil sie das Wort nicht kannte. Jesus sagte ihnen, wenn ihr Mose glauben würdet, würdet ihr auch meinen Worten glauben, denn er ist es, der von mir gesprochen hat. Seht ihr, das ist das Wort des Propheten. Der Herr kommt zum Propheten und der Prophet sprach das Wort für die kommende Stunde. Und hier war es identifiziert. Und er sagte, ihr sagt, ihr kennt Mose und er ist euer Führer. Ihr kennt Mose nicht und auch nicht sein Wort. Mit anderen Worten sagte er, ich bin das Wort. Ich bin das offenbarte Wort, das Mose angekündigt hat. Und ihr verurteilt mich wegen ihrer Traditionen. Versteht ihr? Die Kirche verurteilte ihn. Nun, wir finden ihn vor Pilatus und völlig anerkannt, identifiziert zur Zeit durch den Boten der Zeit. Sie hatten die Gelegenheit zu sehen und zu glauben, aber sie lehnten es ab. Warum lehnten sie es ab? Viele von ihnen wollten es glauben, aber ihre Traditionen, nicht die Menschen, sondern ihre Traditionen. Versteht ihr, wie Nikodemus nachts kam und sagte, Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott kommt. Wir wissen, dass du von Gott kommst. Kein Mensch kann diese Dinge tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Wir? Wer ist wir, von dem er sprach? Die Kirche, die Pharisäer, die Führer jener Zeit. Wir wissen, wir sind völlig überzeugt, dass du diese Person bist. Warum konnten sie es nicht annehmen? Weil ihr System, das soll tief einsinken, denn darauf will ich hinaus. Das System, dem sie sich angeschlossen hatten, war das, das sie nicht verlassen konnten, obwohl sie erkannten, dass das der Messias war. Aber das System, an das sie gebunden waren, ließ es nicht zu, dass sie es annahmen. Versteht ihr? Ich möchte jetzt fragen, in diesem sichtbaren Publikum, wie viele verstehen, wovon ich spreche? Hebt eure Hand. Gut, nun, ein System. Sie glaubten es und sie wussten, dass es so war. Wie gerne würde ich dasselbe heute sagen. Wir sehen, was heute hier sein sollte und wir sehen es, aber das System lässt es nicht zu, dass sie es annehmen. Sie sind so vom System eingenommen. Seht, es ist nicht die Person, es ist das System. So wie ich es über den Präsidenten gesagt habe, der gerade ermordet wurde. Nicht der Mann. Soweit ich weiß, war er ein guter Mann. Er hat nichts Böses getan, soweit ich weiß. Aber es ist das System. Es sind nicht die Menschen, es ist das System. Es waren nicht die Juden, es war ihr System. Dieses System verurteilte ihn, weil es nicht mit ihrem System übereinstimmte. Versteht ihr? Genau das geschieht auch heute wieder. Und sie wählten diesen öffentlichen Feind, einen Mörder. Aber jetzt ist die Regierung involviert. Die Regierung muss nun das Urteil sprechen, denn um ein Leben zu nehmen, muss es vor die Regierung gebracht werden. Sie durften das nicht tun, weil sie unter römischer Herrschaft standen. Sie konnten kein Leben nehmen, egal wie sehr ihre Kirche sagte, wir müssen es tun. Sie konnten es nicht tun, ohne dass Rom ihnen die Genehmigung gab. Also musste es der Regierung vorgelegt werden. Jetzt ist die Regierung involviert. Wenn das kein Bild unserer heutigen Zeit ist, dann weiß ich nicht. Seht ihr? Ganz genau. Die Kirche lehnte es ab. Jetzt ist die Regierung involviert. Die Zeit war gekommen, wo die ganze Nation, das ganze Volk Stellung beziehen musste. Die Entscheidung war gefallen, die Konfrontation stand bevor, die ganze Nation hatte ihn abgelehnt und brachte dadurch den Zorn Gottes über sich. Zuvor hatte bereits die Kirche ihn abgelehnt und das brachte den Zorn über die Kirche. Aber nun hat die Nation ihn abgelehnt und das bringt den Zorn über alle. Und heute hat die Welt ihn abgelehnt, um Gericht über die ganze Welt zu bringen. Alle Nationen müssen gerichtet werden. Und wir wissen, dass das zur Zeit des großen römischen Generals Titus geschah. Er belagerte Jerusalem und schließlich, sie aßen ihre eigenen Kinder, aßen die Rinde der Bäume und das Gras vom Boden. Dann ritt Titus ein, riss die Mauern nieder, verbrannte die Stadt und das Blut floss durch die Straßen, als hätte er sie dort abgeschlachtet. Bevor ein gerechter Gott ein Volk, das er erwählt hatte, unter solch etwas kommen lässt, muss es einen gerechten Grund geben. Er ist gerecht. Sein Gesetz verlangt Gerechtigkeit und ein Gesetz ohne Strafe ist kein Gesetz. Wenn ich hier in der Stadt ein Gesetz machen würde, es ist verboten, bei Rot über die Ampel zu fahren, aber es gäbe keine Strafe, dann würden die Leute einfach weiter bei Rot fahren. Aber es muss eine Strafe geben. Und die Strafe für die Ablehnung von Gottes Plan ist der Tod. Und es musste einen Tod geben. Er musste also bezahlen. Heute stehen wir weltweit in einem ähnlichen Prozess. Ein Prozess. Alle Konfessionen haben das Wort verworfen. Ich weiß, das klingt sehr hart und ich möchte, dass die Anwesenden und die das Tonband hörende Prediger dies verstehen. Ich versuche, es deutlich zu machen. Aber ich halte hier an einem Punkt fest und sage, wir stehen heute wieder in einer Pilatus-Gerichtshalle. Du sagst, wenn ich damals dabei gewesen wäre, hätte ich mich für Jesus Christus ausgesprochen. Nun, was tust du jetzt? Das ist der Punkt, verstehst du? Egal wie sehr die Kirche ihn abgelehnt hat, ich hätte zu ihm gehalten. Du hast jetzt die Gelegenheit. Sie lehnten ihn ab. Jetzt wird er heute oder gerade wurde er wieder vor Gericht gestellt. Ein Weltsystem soll gebildet werden, der sogenannte Weltrat der Kirchen. Und was haben sie getan? Sie haben beschlossen, sich absolut zu vereinen und einen Kirchenrat zu bilden. Und in diesem Kirchenrat müssen alle Kirchen dazugehören, sonst darfst du nicht einmal predigen. Du darfst nicht einmal für Kranke beten. Und deine Kirche kann für alles verwendet werden, was sie wollen. Wenn sie Kisten oder Munition darin lagern wollen, was auch immer, du hast keine Kontrolle darüber. Du gehörst entweder zum Kirchenrat oder du gehörst überhaupt nicht dazu. Und das ist das System, das hier in den Vereinigten Staaten gebildet wird und es erfüllt die Schrift bis ins Detail. Es erfüllt das, was der Herr mir 1933 sagte. Und heute Morgen stehen wir an diesem Punkt. Jesus Christus, das Wort, steht heute wieder vor Gericht wie bei der Kreuzigung. Und jetzt liegt er in unseren Händen, in den Händen der Welt. Das Wort ist weltweit klar identifiziert worden und es steht auf dem Prüfstand. Alle Konfessionen haben ihn abgelehnt und jetzt wird er im Kirchenrat verurteilt. Und sie lehnen ihn erneut ab und wählen stattdessen wie damals. Seht ihr, die Natur und die Geschichte wiederholt sich, weil die Natur sich nicht ändert. Bäume wachsen weiter, Gemüse sprießt, Blumen blühen und die Welt dreht sich weiter wie immer. Es ist ihre Natur und die Natur jedes Zeitalters bringt wieder hervor, was in der Natur vorher war. Und heute finden wir uns wieder an genau diesem Punkt. Nun, Jesus war das Wort. Johannes Kapitel 1. Wir alle glauben das. Er war das Wort. Und weil er das Wort war, bitte versteht das, musste er gegen das System sein. Und sie lehnten ihn nicht wegen seiner Wunder ab. Sie sagten, er sagte, wer kann mich beschuldigen? Was hat er Böses getan? Fragt die Frau. Was hat er Böses getan, außer Kranke zu heilen? Sie sagten, wir verurteilen ihn nicht wegen dieser Dinge, seht ihr? Wir verurteilen ihn, weil er, ein Mensch, sich selbst zu Gott macht. Und ihre eigene Schrift sagte, dass er Gott sein würde. Jesaja, der große Prophet, der 66 Kapitel schrieb, genau wie die Bibel 66 Bücher hat. Am Anfang beginnt es mit dem Ursprung. In der Mitte erscheint Johannes, der Täufer, und es endet mit dem tausendjährigen Reich. Bemerkenswert, wie das zusammenpasst. Jesaja 9,6 sagte, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und sein Name wird sein, Wunderrat, Friedefürst, starker Gott, Ewigvater. Und die blinden Traditionen und Systeme konnten nicht erkennen, dass das Gott war. Ihr eigener Prophet, zu dem das Wort kam, sagte, dass er Gott sein würde. Die blinden Systeme, also lehnten sie das Wort ab und wählten stattdessen einen Mörder, Barabbas. Und heute ist das Wort, das für diese Zeit bestimmt ist, bestätigt worden. Es wurde real gemacht. Es wurde als Wahrheit gezeigt. Und in den letzten Tagen, wie Jesus sagte, wie es war in den Tagen Sodoms, so wird es sein beim Kommen des Menschensohnes. Der gleiche Gott selbst, der das Wort war, sagte das Ende voraus und was geschehen würde. Und das Licht würde am Abend scheinen. Und wie in Malachi 4 angekündigt, würde er diese Dinge senden und bestätigen. Und es ist an einen Entscheidungspunkt gebracht worden. Und die Kirchen haben es abgelehnt. Und was haben sie gewählt? Einen Mörder des Wortes. Jemand, der ein System annimmt. Wenn ein System dem Wort widerspricht, dann ist es ein Mörder des Wortes. Sie wählten also eine traditionelle Denomination anstatt das wahre Wort, das unter den Menschen bestätigt wurde. Durch Wissenschaft, durch Fotos, Licht, derselbe Engel des Herrn, die Feuersäule, derselbe, der einst im Leib Jesu Christi auf Erden lebte, ist in den letzten Tagen auf sein Volk gekommen und die Wissenschaft hat ein Bild davon gemacht. Die Kirche hat sein Werk gesehen, es ist durch Tonbänder und persönliche Dienste weltweit gründlich identifiziert worden und trotzdem begehren ihre Systeme einen Kirchenrat, um die Wahrheit zu verdammen. Sie wählen einen Mörder, der abschaltet, unterdrückt oder ausschließt und genau das wird er tun. Sie werden so etwas stoppen, der Kirchenrat wird es tun müssen. Dort ist das Zeichen des Tieres, der Antichrist, gegen das Wort, das Christus ist. Aber sie denken, es sei Tradition. Sie glauben, dass ihre Traditionen von Gott kommen. Aber sie stimmen nicht mit dem Wort überein. Und Gott bestätigt es auch nicht als richtig. Jesus stand auf dem Wort, aber nicht auf ihrem Konzil, sondern auf dem Wort. Und das Wort bewies, dass er Gott war. Und es beweist heute, dass es Gott ist, weil es dasselbe Leben ist. Dasselbe tut wie damals, genau wie vorhergesagt. Was tun sie also? Sie haben bereits das System angenommen, das genau das wieder kreuzigen wird. Und die Kreuzigung der freien interdenominationellen Bewegung steht bevor. Das stimmt. Und das widerspricht nicht der Schrift. Es erfüllt sie. Und sie machten ein Bild dem Tier. Die Vereinigung der Weltkonfessionen zu einem protestantischen Bund bildet das Zeichen des Tieres. Das Bild des Tieres nach Offenbarung 13,8. Und sie machten ein Bild dem Tier. Das Tier ist Rom. Wir wissen das alle. Es war immer Rom. Wie könnte es Russland sein, wenn die Bibel Rom sagt? Versteht ihr? Die Leute haben einfach ein falsches Bild davon. Wie könnte es etwas anderes sein, wenn doch vorhergesagt wurde, dass es aus Rom kommen muss? Geht zurück zu Daniel. Das Eisen und der Ton in den Füßen. Das Eisen hört nie auf von den Knien bis zum Ende. Und jeder weiß, dass Russland damals noch gar nicht bekannt war. Es war Rom. Der rote Drachen war Rom. Es war immer Rom. Und dieses Eisen veränderte sich nie zu etwas anderem. Von Rom zu etwas anderem. Es blieb Rom. Und das Tier ist Rom. Und Rom hatte ein religiöses System, dessen tödlicher Kopf oder tödliche Wunde in seinem Kopf getötet wurde. Aber es wurde wiederbelebt vom heidnischen Rom zum päpstlichen Rom. Und jetzt sollen sie ihm ein Bild machen aus dem Tier, das in Offenbarung 13 hervorgeht. Ist euch je aufgefallen, dass diese Nation mit der Zahl 13 bezeichnet wird? Und sie erscheint, ich sage nicht das, es ist nur merkwürdig, dass es sich mathematisch so ergibt. Und es passt genau zur Schrift. Man findet es im 13. Kapitel der Offenbarung, diese Nation. Alle anderen Tiere kamen aus dem Wasser hervor, was laut Bibel Völkermengen und Nationen bedeutet. Aber dieses kleine Tier kam aus der Erde hervor, wo es keine Menschen gab. Und doch war es ein Lamm. Religionsfreiheit. Dann sprach es wie ein Drache. Und es vereinte sich mit der Macht und tat alles, was der Drache vor ihm getan hatte. Ganz genau. Da habt ihr es. Es muss einfach so sein. Es gibt keinen anderen Weg darum herum. Und hier sind wir heute und formen ein System. Ein System, wir können nicht, wir versuchen alle zu Lutheranern zu machen. Es geht nicht. Versuchen alle zu Baptisten zu machen. Es geht nicht. Alle zu Methodisten oder Pfingstern zu machen. Wir konnten es nicht. Also haben sie, weil die Zeit so kurz ist, ein Rat gebildet. Ein Haupt, ein Bild des Tieres. Genau das haben sie getan. Und was ist das? Die Kreuzigung des Wortes ist wieder nahe. Es steht vor Gericht und wird bald zur Entscheidung kommen. Beachtet, das geoffenbarte Wort im Gegensatz zur Denomination, es offenbart den Unterschied zum Denominationssystem. Was ist das? Was ist dieses System? Es ist ein Satellit, Rom. Hat die Bibel gesagt, dass es so sein würde? Jawohl, Offenbarung 17. Sie sahen, wie Rom sich in einem kirchlichen System einer Frau erhob. Eine Frau, die Gemeinde wird in der Bibel immer durch eine Frau dargestellt, weil die Braut Christi eine Frau ist. Eva war diejenige, die fiel. Sie ist diejenige, die erlöst werden muss. Und die Gemeinde ist, es ist eine Frau, die erlöst wird. Und diese Frau saß auf dem Tier mit sieben Köpfen und wir wissen von den sieben Hügeln und so weiter, wie die Bibel es sagt, da gibt es keinen Irrtum, keine Möglichkeit für einen Fehler, seht ihr? Und beachtet, dann finden wir heraus, dass sie eine Mutter von Huren war, seht ihr? Und Mutter und Tochter vereinen sich wieder in Freundschaft. Wo einst die Tochter von der Mutter weggelaufen war, um anständig zu leben, denn ihre Mutter war so niederträchtig und gemein, dass das Mädchen das Haus verließ. Aber jetzt, da sie ein wenig älter geworden ist und selbst so viele böse Dinge tut, sie sieht ihre Mutter, sie denkt, ihre Mutter hatte recht, also bildet sie ihr eigenes System. Genau so ist es. Die Vereinigung der Denominationen Protestantismus erfüllt genau das, was die Schrift in Offenbarung 17 sagt. Alle, deren Namen nicht im Lebensbuch des Lammes geschrieben sind, gehören zu ihr. Einer oder der andere. Entweder das Tier oder das Bild des Tieres. Die Bibel sagt es so. Und Jesus sprach davon nicht als Kommunismus, sondern in Matthäus Kapitel 24, beginnend mit Vers 21 bis 26. Er sagte voraus, dass der Geist in diesem System dem Echten so sehr ähneln würde, dass er selbst die Auserwählten verführen würde, wenn es möglich wäre. Die Auserwählten, deren Namen vor Grundlegung der Welt ins Lebensbuch des Lammes geschrieben sind. Und ehrlich gesagt, es hat sie so sehr gefesselt, dass er sagte, wenn er das Werk nicht um der Auserwählten willen verkürzt hätte, würde kein Fleisch auf Erden gerettet werden. Und wir haben nur noch, das ist 64, nicht wahr? Und ich glaube, man sagt, es fehlen noch 17 Jahre laut dem Kalender. Und wir haben 64, 1964, was bedeutet, was ist das? 36 Jahre bis zum 21. Jahrhundert und alle 2000 Jahre ist das Weltsystem, das religiöse System an sein Ende gekommen, an das Ende aller Systeme. Gott musste eingreifen. Er tat es zu den Tagen Noahs, die ersten 2000 Jahre. In den zweiten 2000 Jahren kehrte das System dahin zurück, wovon unser Text heute spricht. Und er sandte wieder sein Wort. Er sandte sein Wort durch einen Propheten, zur Zeit Noahs, Prophet Noah. Und das Volk verwarf es wegen ihres Systems. Er sandte sein Wort wieder zur Zeit Jesu, das Wort in seiner Fülle manifestiert. Das Volk verwarf es. Und jetzt ist es 1964, noch 36 Jahre bis zu weiteren 2000 Jahren und das Wort wurde hervorgebracht und das System hat es verworfen. Wie nah sind wir? Vielleicht später, als wir denken. Versteht ihr? Es kann jederzeit geschehen. Vielleicht ist es schon geschehen, so viel wir wissen, wie ich letzten Sonntag hier sprach. Der letzte Name könnte bereits in diesem Buch stehen. Wenn es so ist, kommt keiner mehr hinein. Die Welt wird einfach so weiterlaufen wie bisher, aber die Gemeinde ist versiegelt. Beachtet jetzt, wie wir hier fortfahren. Ihre Namen. Nun, er wird diejenigen nicht verführen, deren Namen geschrieben sind. Was ist es? Es muss ein System sein, seht ihr? Und denk nur, wenn du zu dieser Denomination in diesem System gehörst, was tust du dann? Was hast du getan? Du bist versiegelt, fern vom Wort, in ein mörderisches System, das den Schein von Frömmigkeit hat, aber deren Kraft verleugnet. Es ist das Mahlzeichen des Tieres, ganz genau. Seht ihr, es ist das Tier dort drüben, was es tat, und hier ist das Bild, das Gleiche. Und das Tier war so groß, dass es diese große, universelle Kirche zu Nicäa bildete. Seht ihr? Und sie brachten die ganze Welt dazu, zu diesem einen System zu kommen. Und sie dachten, es sei so groß. Niemand war imstande, gegen sie Krieg zu führen, sagte die Bibel, bis sie ein Tier des Bildes machten. Und sie brachten alle Protestanten in den Kirchenrat, der ein System bildete, sodass du nicht einmal als Christ oder sonst etwas galtst, wenn du nicht zu diesem System gehörtest. Das ist der Unterschied zwischen dem Mahlzeichen des Tieres und dem Siegel Gottes. Gott versiegelt durch sein Wort. Glaubst du, das Wort ist... Nun, du sagst, ist das richtig, Bruder Branham? Jawohl. Ich weiß, ihr Sabbatarianer oder Sieben-Tage-Adventisten sagt, das Halten des Sabbattages. Aber das ist nicht böse gemeint, aber das ist absolut unbiblisch. Epheser 4,30 sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid bis auf den Tag eurer Erlösung. Seht? Nun, der Heilige Geist ist das Wort. Gott ist nicht drei, er ist derselbe Gott in drei Heilszeiten, drei Ämtern. Er war Gott, der Vater über dem Gesetz, Gott, der Sohn in der Gnade und Gott, der Heilige Geist, wie man sagt. Derselbe Gott in der Heiligen Geist-Dispensation. Gott, der Vater, war das Wort, Gott, der Sohn, war das Wort und Gott, der Heilige Geist, ist das Wort. Versteht ihr? Es sind nur drei Ämter. Und der Heilige Geist versiegelt euch. Daher seid ihr durch das Wort versiegelt. Nun sagt ihr, ich bin versiegelt durch. Nun, dann identifiziert es sich selbst. Versteht ihr? Es beweist es. Man kann nicht zu einem System gehören und zugleich durch das System und das Wort versiegelt sein. Denn es ist gegensätzlich. Das eine gegen das andere. Das geht nicht. In Ordnung. Nun sehen wir, dass die große Maschinerie, die Mechanik der großen Maschine, das heißt, die Maschine hat Kolben, Ventile, Vergaser und so weiter. Das ist die Mechanik. Ich möchte hier der Gemeinde etwas sagen, was mir gerade einfällt. Seht, ich glaube, wir sind so nah am Ende, dass ich jetzt etwas sagen werde. Versteht ihr? Versteht ihr die Mechanik? So viele Leute versuchen, die Mechanik zu erklären, obwohl sie sie gar nicht kennen. Das Einzige, was ihr solltet sie kennen. Die Mechanik ist bekannt. Was wäre, wenn jemand zu Noah gesagt hätte, Noah, ich möchte, dass du mir die Mechanik erklärst, wie die Arche schwamm. Er hätte es nicht gekonnt. Man muss die Mechanik nicht kennen, nur die Dynamik. Seht, die Dynamik ist es, die man kennen muss. Jemand wäre zu Mose gekommen und hätte gesagt, sag mal Mose, ich möchte verstehen, wie du mit deinem Wort Tiere erschaffen konntest. Er hätte gesagt, es war nicht mein Wort, es war Gottes Wort. Er hat mir gesagt, ich soll es tun. Erklär mir, wie du Fliegen auf die Erde gebracht hast, als es vorher gar nicht so viele Fliegen gab. Mose hätte es selbst nicht erklären können. Wie hast du den Ostwind gezeugt, der ein Loch durch das Rote Meer blies, sodass wir alle auf trockenem Land hindurchgingen? Erklär mir die Mechanik dahinter. Welches System hast du verwendet, Mose? Welche wissenschaftliche Forschung, welches Atom hast du freigesetzt? Er wusste es nicht. Er kannte die Mechanik nicht. Er kannte nur die Dynamik. Und genau so ist es mit uns. Ich kann euch nicht erklären, wie ich lebe. Ich kann nicht erklären, wie ihr lebt, aber ihr lebt. Ich kann nicht erklären, wie euer Herz funktioniert, wie Nahrung aufgenommen wird und in Blut umgewandelt wird, wie die Energie aus der Nahrung durch die Darmwand aufgenommen wird und wieder in das Blut zurückkehrt. Ich kann es nicht erklären, aber es geschieht. Ich kann es nicht erklären. Ich kenne die Mechanik nicht. Es ist die Dynamik. Vielleicht kannte Mose die Mechanik, aber es war niemandes Aufgabe, sie zu verstehen, außer Mose. Sie wussten nur, dass es funktionierte und das reichte ihnen. Warum sind die Menschen heute nicht mehr so zufrieden? Seht ihr, nicht jeder konnte ein Mose sein. Es gab nur einen Mose. Sie wussten, es war von Gott. Sie sahen, dass es von Gott war. Und sie folgten ihm und alles war gut, bis sie anfingen zu hinterfragen und jemanden aufstellen wollten, der dasselbe tat. Korah, Datan. Und als sie jemanden fanden, der fleischliche Nachahmung brachte, sagte Gott schließlich, sondert euch ab, geht nicht in dieses organisatorische System, tretet heraus, ich werde es verschlingen. Und er öffnete die Erde und verschlang es. Du musst die Mechanik nicht kennen. Erkenne nur die Dynamik, das, was sie antreibt, was sie warm macht. Und sieh, ob sie das Ziel trifft, das die Bibel für diesen Tag vorausgesagt hat. Es geht wieder zurück zum Wort. Nun, die große Maschine ist nun aufgestellt und bereit zur Bewegung. Die Mechanik ist bereits vorhanden. Sie haben bereits das mechanische System einer Organisation, das auf der Erde Frieden bringen soll, sagen sie. Sie haben so etwas wie die UNO. Die Nationen sind vereint. Es ist eine Zeit der Vereinigung. Ich habe kürzlich darüber gepredigt. Sie vereinigen sich, um was zu bringen? Weltfrieden. Das haben sie im Völkerbund versucht. Sie haben es immer versucht und es hat nie funktioniert. Es kann nicht funktionieren. Die UNO ist nichts als ein großer Gummiballon, der von jedem Wind der Doktrin jeder Nation hin und her geweht wird. Es wird bei jeder Kleinigkeit platzen. Es kann nicht funktionieren. Ebenso wenig wie der Kirchenrat. Es ist eine menschliche Organisation, deren System dem Wort Gottes widerspricht. Und es kann nicht funktionieren. Wie können zwei miteinander gehen, es sei denn, sie seien sich einig? Das geht nicht. Und wie kann die christliche Gemeinde, die Pfingstler, die Assemblies of God und die großen anderen Kirchen des Pfingstreiches und der Vollevangeliumsleute, wie können sie ihre evangelikale Lehre aufgeben, die Grundprinzipien, auf denen sie standen? Sie wurden doch gerade aufgestellt, um aus diesen Organisationen herauszukommen und sie zu verurteilen. Und jetzt müssen sie ihre evangelikalen Lehren aufgeben, um mit Menschen zu gehen, die in grundlegenden biblischen Prinzipien uneins sind. Über göttliche Heilung, über die Kraft Gottes, über Jesus Christus. Wie können zwei miteinander gehen, es sei denn, sie seien sich einig? Da habt ihr es. Das ist die Stunde, in der wir angekommen sind. Und das ist die große Maschine, die aufgestellt wurde. Jetzt haben sie die Mechanik. Das Einzige, was noch fehlt, ist Satan mit der Dynamik, um das Mahlzeichen des Tieres durchzusetzen. Wenn es erzwungen wird, dann arbeitet die Dynamik. Die Mechanik ist bereits da, sie haben sie bereits. Lass mich noch etwas sagen. Diese Zeit der Vereinigung, ihr seht, wie sich Kirchen vereinen, Nationen vereinen. Es ist auch die Vereinigung von Gott und seiner Braut. Und ich sage dies mit Ehrfurcht und Respekt. Ich glaube, dass die Braut Christi berufen ist. Ich glaube, sie ist im Reich Gottes versiegelt. Ich glaube, die Mechanik ist da. Sie wartet auf die Dynamik, die sie in der Entrückung von der Erde in die Herrlichkeit nehmen wird. Ich glaube das von ganzem Herzen. Ja, mein Herr. Wir wissen nicht, wie er es tun wird, aber er wird es tun. Es ist die Dynamik. Wir werden einfach Glieder der Maschine. Seines Leibes formen uns in sein Bild und sehen, wie er sich mit uns in seinen Werken vereint, mit seinen Liebesgaben, die er uns überreicht, direkt vor dem Hochzeitsmahl. Und wir warten, wachen darauf. Ihre große Kirche soll vereint werden. Die Dynamik dieser Kirche wird eine erneute Erfüllung mit dem Heiligen Geist sein, die in einem kleinen Maß gewirkt hat, während der Schlussstein herabkommt, um sich mit dem Leib zu vereinen. Aber wenn sich Haupt und Leib vereinen, wird die volle Kraft des Heiligen Geistes sie genau dann auferwecken. Selbst die Toten, die seit Hunderten von Jahren in Christus entschlafen sind, werden in der Schönheit seiner Heiligkeit auferstehen und durch die Lüfte fliegen. Die Dynamik ist der Heilige Geist. Und nun, die Dynamik dieses großen Regimes, das sie gebaut haben, diese große Maschine wird eines Tages im Vereinten Rat der Weltkirchen funktionieren, was zu einem Zwang führen wird. Aber denkt daran, wenn ihr sagt, wenn das passiert, dann ist es für euch bereits zu spät, ihr seid schon mittendrin, ob ihr wollt oder nicht, ihr seid schon dabei, seht ihr? Bedenkt, ihr habt diesen Geist bereits auf euch. In einer Zeit, in der die Winde des Geistes aus Ost, Nord, West und Süd wehen, um die Menschen da herauszuziehen und sie zu belehren. Deshalb war ich immer so gegen dieses System. Ich sah dort etwas Düsteres. Als ich diese Frauen mit diesen Dingen im Gesicht sah, ich sagte es euch letzten Sonntag, ich wusste, da kommt etwas. Warum war ich immer gegen solche Sachen? Ich wusste es nicht, jetzt weiß ich es. Warum war ich immer gegen organisierte Religion? Weil ich es jetzt sehe. Es ist das Mahlzeichen des Tieres, seht ihr? Ich habe das nie gesagt, bis vor ein paar Wochen, seht ihr? Nun, nach der Kirchenpolitik, was geschieht danach, nachdem das Wort wirklich bestätigt worden ist? Schaut, jetzt ist es an dem Punkt angekommen, an dem es eine Entscheidung geben muss. Was war der nächste Schritt der Juden, nachdem die Kirche das Wort abgelehnt hatte? Sie wollten nichts damit zu tun haben. Es war ein böser Geist. Es wusste die Gedanken in ihren Herzen. Es war böse. Doch es war das Wort. Die Werke, die er tat, zeugten von ihm, bestätigten, wer er war. Sie wollten nichts damit zu tun haben. Dann kam der nächste Schritt, die Regierung. Und das ist eine Kirchenregierung, weil ganze Nationen involviert sind. Es war eine heidnische Nation, die eine religiöse Nation beherrschte. Heute ist alles Religion. Also muss es zu einer Weltreligion kommen. Oh meine Güte, ein Blinder könnte das sehen. Und was sagt ein Blinder, wenn er das sieht? Wenn er es sieht, wird er aus seiner Blindheit herauskommen. Beachtet, wenn dieser Weltkirchenrat zusammenkommt. Was werden wir mit diesem Jesus, genannt Christus, tun? Sie wollen definitiv nichts mit ihm zu tun haben. Es bleibt also nur eines zu tun. Genau das, was sie damals taten. Sie werden ihn kreuzigen. Ganz sicher. Sie werden es stilllegen. Es darf nicht mehr sein. Es wird nicht mehr erlaubt sein. Die Macht der Religion, der Nationen wird es nicht mehr zulassen. Ein solcher Dienst, wie er hier geschieht, wird völlig verboten sein. Du kannst es nicht mehr tun, ohne die Genehmigung vom Hauptquartier, dem Haupt der Kirche. Seht ihr? Ein Bild des Tieres. Oh, wir sind da. Das ist alles. Wir sind angekommen und es ist wahrhaftig bestätigt. Der nächste Schritt ist die Kreuzigung. Ebenso wie jetzt. Wer sich nicht anschließt, wird ausgeschlossen und darf nicht predigen. Versteht ihr? Das ist eine neue Kreuzigung des bestätigten Verheißungswortes. Es wird gestoppt. Du darfst es nicht mehr haben. Keine Heilungsgottesdienste mehr. Keine Gebete mehr für Kranke. Nein, mein Herr, du darfst es nicht tun, nichts anderes mehr. Nein, mein Herr, du musst durch den Kirchenrat gehen oder du hast gar nichts. Jetzt versteht ihr, warum ich gegen organisierte Religion bin. Denn sie ist das Mahlzeichen des Tieres. Rom ist das Haupt davon, das Erste. Das ist genau richtig. Und es zwingt alle, es zu nehmen, indem sie sich den Töchtern anschließen. Das ist das Bild. Die Mutter davon hat dasselbe gemacht. Wo wurde Rom zuerst organisiert? Was war die erste organisierte Religion der Welt? Die römisch-katholische Kirche. Wenn jemand ein Wort hat, das etwas anderes sagt, lass es mich hören. Es ist nicht da. Die erste Organisation, die erste Kirche, die je organisiert wurde, war in Nicäa, Rom, ganz genau. Und das ist genau, was sie getan haben. Und was tat Luther nach seinem Tod? Sie taten dasselbe, was sie in Nicäa, Rom taten. Was taten sie nach Wesley? Was taten sie nach all den großen Bewegungen, die hervorgekommen sind? Sie taten dasselbe. Sie machten Töchter zur Hure. Ganz genau, es ist perfekt. Wie wir hier feststellen, ich hatte eine kleine Schriftstelle notiert. Vielleicht sollte ich das besser weglassen. Aber seht, die Organisation der Kirche hat heute dasselbe System wieder zusammengebracht. Das Einzige, was sie noch brauchen, ist die Dynamik. Etwas, das es in Bewegung setzt. Und es kommt jetzt sofort zu einem Entscheidungspunkt. Die katholische Kirche und die protestantischen Kirchen werden Freunde werden. Ich habe euch das schon seit über 30 Jahren gesagt. Sie werden sich vereinen. Und ihr seht genau, was sie jetzt tun. Die Protestanten werden nie katholisch werden, aber sie werden sich als Brüder zusammenschließen. Ein Mahlzeichen des Tieres, dem Tier gleich. Genauso wie damals. Wir finden heraus, hört zu, Mutter Eva hat die ganze Menschheit durch den physischen Tod verdorben. Wie? Indem sie das Wort ablehnte und etwas annahm, das fast so war wie das Wort. Sie verursachte allen physischen Tod, weil sie das wahre Wort verließ. Sie glaubte dem wahren Wort alles außer einem kleinen Teil. Ein einziges kleines Missverständnis gegenüber dem vollkommenen Wort Gottes verursachte jeden Kummer, jeden Tod und alles, was jemals auf der Erde war. Eva hat es getan, die Mutter des Todes. Seht ihr jetzt, worauf wir zusteuern? Die Mutter des Todes. Beachtet, sie hat einfach dem Wort nicht geglaubt. Sie sagte, Gott hat gesagt. Satan sagte, das stimmt. Gott hat gesagt, das stimmt. Gott hat gesagt, das stimmt. Gott hat gesagt, ja, das ist in gewisser Weise richtig. Aber sieh, das ist nicht alles. Du wirst deine Augen öffnen, du wirst, aber Gott hat gesagt. Und das ist endgültig. Das Wort. Sieh, es begann mit einer kleinen Verdrehung des Wortes und genau so endet es. Beachtet, eine Tochter ist das Produkt einer Mutter und eines Vaters durch Vereinigung. Jetzt kommt etwas Schockierendes. Aber der physische Tod ist die Vereinigung von Mutter Eva und Satan durch Unglauben an Gottes Wort. Sie vereinigen sich und brachten das Produkt des Todes hervor. Sie, der Tod ist das Produkt der Vereinigung von Satan und Eva. Eva hatte das Wort, Satan war gegen das Wort. Und schaut, fast 99,99 Hundertstel davon hat Satan als richtig anerkannt. So nahe dran, sagt die Bibel, dass es in den letzten Tagen selbst die Auserwählten verführen würde, wenn es möglich wäre. Seht ihr, wie es kommt, wie es immer war und wie es hinausgeht? Auf dieselbe Weise. Vereinigung von Unglauben mit dem ganzen Wort Gottes. Habt ihr's? Das ist es, was den Tod brachte. Die Vereinigung von Unglauben mit dem Wort. Unglaube, nur ein ganz kleines bisschen. Winzig klein, ein Hundertstel von einem Prozent. aber es muss 100% sein, das ist alles. Beachtet, Gottes Tochter, die Gemeinde, die Braut, ist ebenfalls ein Produkt von Gott und seinem Wort in der Vereinigung. Der Heilige Geist, vereinigt in einem Fleischleib, brachte den Sohn Gottes hervor. Ein Produkt der Gerechtigkeit Gottes. Und in den letzten Tagen, wie uns gesagt wurde, wie es war in den Tagen Sodoms, so wird die Braut durch das offenbarte Wort Gottes im Fleisch vereinigt werden. Ein Heiliger Geist, der sie in Gott versiegelt und den Unglauben draußen hält. Wie ich sagte, wenn das Leben Beethovens in dir wäre, würdest du wie Beethoven leben. Wenn das Leben Hitler in dir wäre, würdest du wie Hitler leben. Und wenn das Leben Christi in dir ist, wirst du wie Christus leben. Und du wirst die Werke Christi tun. Und das wird sein, wenn Christus heute leben würde, würde er genau das tun, was das Wort sagt, dass er heute tun würde. Und wenn das Wort sagt, dass er derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit, warum kann diese blinde kirchliche Welt nicht die Zeit erkennen, in der sie lebt? Eva verursachte allen physischen Tod, indem sie versuchte, eine Ketzerei Satans in das Wort einzufügen. Und dasselbe geschah mit der Kirche in Nicäa Rom, indem sie Dogmen anstelle des Wortes annahm. Dasselbe bei den Methodisten, Baptisten, Presbyterianern, als das Licht in jedem Zeitalter hervorbrach und sie es ablehnten. Das ist der Grund, warum die Lutheraner starben, als Wesley aufkam. Es war ein anderes Zeitalter. Das Wort kam hervor und sie mussten es annehmen oder sterben. Das ist der Grund, warum die Pfingstler heute sterben, weil das Zeitalter gekommen ist. Das Wort wurde offenbar gemacht, die Adlerzeit. Die Zeit, in der das Wort zurückkehrt, um den Glauben der Väter wieder zu den Kindern zu bringen. Und sie sind so vereint, dass sie es ablehnen. Und es gibt nichts als geistlichen Tod. Das ist immer so. Gottes Leib ist als seine Braut vereint. Eins. Er und Christus zusammen, der Geist, der im Fleisch der Gemeinde wirkt, wie er im Fleisch Jesu Christi wirkte, weil sie ein Teil seines Leibes ist. Nicht zwei, sondern eins. Sie sind eins. Ein Mann und eine Frau sind nicht länger zwei, sondern eins. Und Christus und sein Leib sind eins. Und derselbe Geist, der in Christus war, ist in seiner Braut, in seinem Leib, der sie durch das ganze Wort vereint. Und Gott lebt in ihr selbst, offenbar. Lehrstelle auf dem Band, der Übersetzer. Aber du weißt, die Tage der Wunder sind vorbei, das gibt es nicht mehr. Seht, da habt ihr's. Und ich glaube nicht, dass man im Namen Jesu Christi getauft werden muss. Aber die Bibel sagt, dass man es muss. Jetzt möchte ich, dass irgendein Theologe widerspricht. Seht, es muss so sein. Ihr sagt nun, die Taufe macht keinen Unterschied. Warum steht sie dann geschrieben? Warum war sie für Paulus von Bedeutung? Warum für alle anderen? Du bist entweder getauft, die Bibel sagt, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel gegeben. Warum predigt ihr in diesem Namen, betet in diesem Namen und alles andere? Aber wenn es zum Taufbecken kommt, lehnt ihr es ab? Ich sagte neulich zu einem Mann, was, wenn ein Mann zu mir kommt und sagt, er sei getauft im Namen der Rose von Saron, der Lilie im Tale und des Morgensterns? Würdest du sagen, das ist in Ordnung? Er sagte, nein, Sir. Ich fragte, würdest du ihn erneut taufen? Ja. Ich sagte, wie würdest du ihn taufen? Er sagte, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich sagte, gut, dann hast du genau dasselbe getan. Du hast, wenn du diese Titel nennst, hast du dasselbe getan wie er, als er sagte, Rose von Saron, Lilie im Tale und Morgenstern. Denn das sind Titel und Vater, Sohn und Heiliger Geist sind ebenfalls Titel. Seht, er sagte, aber Jesus sagte, tauft sie in dem Namen. Ich sagte, genau das meinte er, aber nicht, dass man diese Worte sprechen soll. Tauft sie in dem Namen. Namen. Oh, mein. Ich sagte, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind Titel. Im Namen des Vaters, des Sohnes. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich sagte, was sagte Petrus, was es ist? Was sagten die anderen, was es ist? Was ist es? Der Herr Jesus Christus ist der Name des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er hat jetzt ungefähr 30.000 eingeboren, die er wieder taufen muss. Seht ihr? In Ordnung. Aber das ist richtig. Paulus sagte, wenn auch ein Engel vom Himmel, Paulus sagte, diesen Leuten, die nicht im Namen Jesu Christi getauft worden waren, Apostelgeschichte 19,5, dass sie, um den Heiligen Geist zu empfangen, zurückkommen müssten. Obwohl sie jauchzten und Gott priesen und große Dinge taten, sagte er, dass sie zurückkommen und erneut getauft werden müssten im Namen Jesu Christi, nachdem Johannes der Täufer sie getauft hatte. Sie mussten zurückkommen und wieder getauft werden. Und er sagte in Galater 1,8, wenn ein Engel vom Himmel etwas anderes lehrt, als ich euch gelehrt habe, der sei verflucht. Ja, mein Herr, also müssen wir ganz genau bei diesem Wort bleiben, bei jedem Wort davon. Seht, beachtet, oh, habt keine Mängel, seid absolut sicher. Wenn es irgendetwas gibt, woran ihr zweifelt in eurem Herzen, dann bringt es jetzt in Ordnung. Wartet nicht bis dann ist es zu spät. Wartet nicht, bis ihr das Mahlzeichen so tief annehmt, dass ihr es nie wieder erkennt. Ihr werdet blind sein. Er hat Israel geblendet, damit er sein Wort offenbar machen konnte. Er tut dasselbe mit den Heiden. Dann seht, sie gehen geradewegs hinein, genauso wie sie es damals taten. Beachtet, Eva verwarf und gab ihre Rechte auf, nachdem sie das Wort von Gott bestätigt gesehen hatte, was er getan hatte. Sie verwarf es und gab ihre Rechte auf. Dasselbe taten sie in Nicäa, Rom, und dasselbe tun sie jetzt im Konzil der Kirchen. Ganz genau, Brüder, es ist vom 1. Mose bis zur Offenbarung dasselbe. Das ist, was Israel tat. Das ist, was Pilatus tat. Das ist, was sie alle getan haben, immer wieder von Eva bis heute, dasselbe. Sie verwerfen das bestätigte Wort und nehmen stattdessen ein Dogma. Das bringt Tod hervor, geistlichen Tod. Tod, das Wort wird immer noch den Toten gepredigt, ganz genau, nicht erst im Millennium, jetzt. Seht, sie wurden bereits gepredigt, vielleicht geschieht es gerade jetzt. Seht, die Söhne Kains, die ein Produkt des Unglaubens am Wort Gottes waren. Die Söhne Kains verspotteten die Botschaft des Propheten Noah. Habt ihr das bemerkt? Mit Gottes Wort brachte er das vorhergesagte Gericht und hatte lebendige Zeichen, bestätigte Zeichen, dass das Ende nahe war. Und Kains Söhne verspotteten es, so wie sie es jetzt tun, so wie sie es in den Tagen Jesu taten, so wie sie es durch alle Zeitalter hindurch taten. Es war immer so. Sie spotten und machen sich darüber lustig. Er sagte, in den letzten Tagen werden Spötter kommen, die sagen, es gibt keinen Unterschied in der Zeit, seit unsere Väter entschlafen sind. Seht ihr? So taten es die Söhne des Teufels durch das religiöse System mit dem geoffenbarten Wort in der Zeit Jesu Christi. Seht, religiöse Systeme des jüdischen Volkes. Schwester Rose. Jüdische Menschen, die es besser hätten wissen sollen, aber ihr System brachte sie dazu, das offenbarte Wort Gottes, das sie vorgaben zu glauben, abzulehnen und zu verspotten. Nicht ein Wort war abweichend, sie taten dasselbe. Dasselbe wie heute. Das religiöse System, diese große Maschinerie, die sie jetzt aufgebaut haben, hat die Verheißung für die Endzeit völlig abgelehnt. Die Endzeitbotschaft, das Endzeitzeichen, das Endzeit, alles, was sein sollte, wie Gott es Wort für Wort vorausgesagt hat, es ist auf Tonband. Wenn sie mich erschießen oder was auch immer sie tun, sie werden diese Botschaft niemals aufhalten. Seht ihr, sie wird trotzdem weitergehen. Seht, sie ist schon draußen, sie ist aufgenommen, sie ist verbreitet. Seht, sie könnte niemals... Es ist das Wort der Endzeit, genau jetzt, vollständig bestätigt und immer wieder bewiesen, durch Zeichen, Wunder, durch Mechanik, durch Dynamik, durch Wissenschaft, durch die Gemeinde, durch Gott selbst hat er bewiesen, dass es diese Stunde ist, sowohl durch das Wort als auch durch Zeichen und Wunder. Eine Botschaft von Gott bestätigt unter euch durch Zeichen und Wunder dieser Stunde. Eine Botschaft, dass Jesus Christus nicht tot ist, sondern lebendig, genauso wie er es immer war und dass er sendet. Und sie erfüllt ganz genau Malachi 4 und alle anderen Schriftstellen, von denen Jesus sagte, dass sie in den letzten Tagen sein würden. Vollständig erfüllt, sogar wissenschaftlich, durch die Welt. Die Zeitschriften brachten große Bilder von Lichtkreisen, die hier vorausgesagt wurden, und Engeln Gottes, die herabkamen, von denen sie nichts wussten. Und überall auf der Welt ist es bewiesen. Als nächstes kommt die Kreuzigung und wir stehen ihr gegenüber. Und Jesus sagte damals, was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. aber nein, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist, was die Gemeinde heute aus ihrem Herzen sagt. Ich mich so etwas anschließen? Nein, mein Herr, nein, dein Wille geschehe wie im Himmel. Beachtet, nach dem verheißenen Wort für das Zeitalter, nachdem es bestätigt war, lehnten sie es ab. Sie taten dasselbe heute. Und ich komme nun zum Abschluss. Und wie er damals kam, um klar zu zeigen, dass er das Wort ist, und es kam zum Showdown, wo sie das Wort wählen mussten oder das System, genau das Gleiche ist heute wieder geschehen. Man muss das Wort wählen oder das System. Und sie haben das System gewählt. Was bedeutet das jetzt? Zum Schluss. Er ist in den Händen der Welt. Richtig. Nun, mein Text. Das war ein weiter Weg bis hierher, aber jetzt fange ich erst an. Versteht ihr? Steht nicht auf. Ich habe nur Spaß gemacht. Seht, hier ist mein Text. Wir wollen, das war die Grundlage. Wir haben jetzt alles auf einer Linie liegen. Lasst es uns ganz nach Hause bringen und schauen, wie es aussieht. Legt es unter das Glas. Jesus ist in den Händen der Menschen. Er ist in den Händen der Gemeinde. Was werdet ihr tun mit diesem Jesus, der das gesalbte Wort genannt wird? Christus. Das bedeutet das gesalbte Wort. Was werdet ihr tun mit diesem Jesus? Pilatus sagte, was soll ich mit ihm tun? Was ist mein Schritt? Was kann ich tun mit diesem Jesus, der Christus genannt wird? Was rief die Welt? Was rief die Gemeinde? Kreuzigt ihn! Haltet ihn auf! Wir wollen ihn nicht mehr! Ich werde euch etwas fragen. Könnt ihr euch die Schuld auf Oswalds Händen vorstellen? Heute Morgen... Derjenige, der den Präsidenten ermordet hat, könnt ihr euch vorstellen, wie sein Urteil aussehen wird, wenn bewiesen wird, dass er es war? Könnt ihr euch vorstellen, dass für ihn irgendeine Barmherzigkeit übrig bleibt? Das Blut des Präsidenten der Vereinigten Staaten ist auf seinen Händen. Glaubt ihr, das Bundesgericht, egal wie sehr er beteuert, ich habe es nicht absichtlich getan, das wird ihn kein bisschen entschuldigen. Er wird umkommen. Warum? Er hat das Blut des Präsidenten an seinen Händen. Könnt ihr euch seine Gefühle vorstellen? Wollt ihr so etwas an euren Händen haben? Nun, was ist dann mit dem Blut Jesu Christi? Glaubt ihr, ihr werdet entschuldigt werden? Nachdem es vollständig bestätigt wurde, wie wollt ihr dem entkommen? Sein Blut ist auf euren Händen. Schuldig, Sünder, wohin geht ihr von hier? Was werdet ihr nach dieser Versammlung tun? Heute Morgen. Denkt ihr, ihr sagt nun, ich hatte die Absicht, ich wollte nicht böse sein. Oswald könnte dasselbe sagen. Wenn die Gerechtigkeit unseres obersten Gerichtshofs Gerechtigkeit fordert, dann wird sie, es ist das absolute Gesetz der Nation. Die ganze Nation ist diesem Gerichtshof unterworfen und es gibt keinen Ausweg. Er hat das Verbrechen begangen. Er muss dafür bezahlen, egal wie sehr er es nicht wollte, was seine Absicht war oder sonst was. Er wird trotzdem bezahlen. Wenn unser oberster Gerichtshof und seine Gerechtigkeit eine Belohnung oder Bestrafung fordern, wie viel mehr wird das geschehen, wenn ihr vor dem Richterstuhl Gottes steht mit dem Blut Jesu Christi an euren Händen? Was werde ich tun mit diesem Jesus genannt das gesalbte Wort? Ihr habt es gehört, ihr wisst, dass es die Wahrheit ist. Es ist vollständig bestätigt. Ein Mörder? Wollt ihr lieber einen konfessionellen Mörder des Wortes haben, als den unschuldigen Christus? Würdet ihr kreuzigen? Würdet ihr es wagen, Barabbas zu wählen? Könntet ihr Barabbas rufen? Wie kann jemand so etwas wagen, Barabbas zu rufen, den Mörder des Wortes, anstatt das Wort selbst zu nehmen, das Leben ist? Und es liegt auf euren Händen. Als ich von der Ermordung Präsident Kennedys hörte, traf mich diese Botschaft ins Herz. Ich dachte, was wird dieser Mann tun? Kein Ausweg mehr. Jetzt, vielleicht ist er inzwischen aufgewacht und er hat erkannt, was vor ihm liegt. Ihr werdet auch irgendwann aufwachen, ob hier oder über das Band, wo auch immer ihr seid. Ihr werdet irgendwann aufwachen, Sünder, und erkennen, dass Blut an euren Händen ist. Das Blut des Sohnes Gottes. Und dass ihr schuldig seid, ihn ermordet zu haben. Eure Sünde hat ihn ermordet, euer Unglauben an sein Wort, euer Versäumnis, seine Identifikation zu erkennen. Ihr habt den Heiligen Geist betrübt Und was könnt ihr dann tun, außer vor dem Gericht Gottes zu stehen, in dem Wissen, was euch erwartet? Ja, das Blut von John Kennedy auf Oswalds Händen wird eine kleine Sache sein, verglichen mit dem Blut Jesu Christi auf euren Händen, wenn ihr vor Gott steht. Was soll ich tun mit diesem Jesus, genannt Christus, sagte Pilatus. Er war ihm in die Hände gegeben worden und das Blut Jesu Christi ist wieder auf die Hände dieser Versammlung gelegt worden. Es ist auf die Hände dieser Nation gelegt worden und in der ganzen Welt, wohin diese Bänder gelangt sind und wo die Dinge, die von Gott bestätigt und bewiesen worden, gehört wurden. Nun, was werden wir tun mit diesem Jesus, der genannt wird, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit? Was werden wir tun mit diesem Jesus? Seid ihr bereit, an seiner Seite Stellung zu beziehen? Pilatus, und wie bei Pilatus bleibt euch dasselbe. Es gibt drei Dinge, die ihr mit ihm tun könnt. Pilatus versuchte alle drei und er verfehlte es. Drei Strategien, die ihr versuchen könnt, aber sie werden nicht funktionieren. Pilatus versuchte, ihn von seinen Händen zu bekommen. Aber wenn er einmal auf euren Händen ist, dann ist er auf euren Händen. Pilatus versuchte drei verschiedene Wege und er scheiterte. Wir müssen uns den Tatsachen stellen. Er ist auf unseren Händen. Wir haben ihn in seinem Wort gesehen. Wir haben gesehen, wie er sich selbst bestätigt hat. Wir wissen, dass er derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Ist das richtig? Dann spreche ich nicht nur zu dieser Versammlung hier heute Morgen, denn ich spreche vielleicht zu 600 oder 700 Menschen. Aber ich spreche zu Millionen über dieses Tonband, das um die Welt gehen wird. Er ist auf euren Händen im Tonbandland, wo immer ihr seid. Ihr wisst, dass es die Wahrheit ist. Wenn nicht, dann seid ihr blind. Ihr könnt das Wort nicht sehen und ihr könnt Gott im Wort nicht sehen und er ist auf euren Händen. Nun, was werdet ihr mit ihm tun? Pilatus versuchte, ihn loszuwerden, aber wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen. Pilatus musste es tun. Er wusste es, er hatte es gehört. Nun sagt ihr vielleicht, ich habe doch nie etwas gesehen, aber ihr habt es gehört, so oder so. Ihr hört es jetzt. Er wollte, dass Jesus ein Wunder oder einen Trick für ihn tat, aber er spielte keine Tricks. Er tat nur, was Gott ihm aufgetragen hatte. Ihr habt es gehört. Der Glaube kommt durch das Hören. Ihr habt Glauben und wollt das von euren Händen abbekommen. Aber er musste sich den Tatsachen stellen. Trotzdem, er tat es und wir müssen es auch tun, uns den Tatsachen stellen. Er ist völlig identifiziert. Denkt mal nach mit dem Blut eines Menschen an euren Händen. Der Mensch muss achtsam sein, wenn er das Blut eines anderen Menschen an seinen Händen hat. Schaut euch ein Flugzeug an. Ein Pilot vor dem Start, wenn er das Flugzeug rausfährt, überprüft er jedes Instrument. Warum? Er hat das Blut von jemandem an seinen Händen. Jedes kleine Instrument, das überprüft werden kann, überprüft er. Wenn er rauskommt und das Flugzeug dreht, gibt er Gas, den Motor, und schaut, ob es aufgewärmt ist. Und er gibt vollen Schub, um zu sehen, ob die Explosion, ob der Propeller genug Luft zieht, um das Flugzeug vom Boden abzuheben. Viele von euch standen schon einmal in einem Flugzeug oder saßen darin und das ganze Flugzeug vibrierte fast vom Boden weg. Er gibt alles, um zu sehen, ob etwas nicht in Ordnung ist. Wenn etwas nicht stimmt, wird es stottern und ausgehen. Aber er überprüft es wieder, selbst wenn er einen Moment dort sitzen muss, um es nochmal zu prüfen. Wenn Sie seinen Zeitplan etwas verschieben, überprüft er es nochmal. Wie sehr sollte die Gemeinde es wieder und wieder und wieder und wieder prüfen? Wir warten auf sein Kommen. Wir warten auf den Abflug. Wir sollten es besser mit dem Wort abgleichen, nicht mit dem, was jemand sagt. Seid sicher, dass ihr es selbst wisst aus einer persönlichen Erfahrung mit Christus. Überprüft es wieder und wieder und wieder. Warum? Er hat das Blut eines Menschen auf seinen Händen. Er sollte lieber überprüfen. Wie steht es mit einem Arzt vor einer Operation? Wir haben ein paar Ärzte, die heute Morgen hier sitzen. Achtet darauf, was ein Arzt tut, bevor er operiert. Er will ein Röntgenbild, er will das Blut untersuchen, er will das Herz überprüfen, er will sehen, ob man erkältet ist, bevor er die Narkose gibt. Er überprüft jedes Instrument. Er kocht sie sorgfältig aus, um sicherzustellen, dass keine Keime dran sind. Er tut alles. Er prüft immer und immer und immer und immer wieder. Warum? Er hat das Blut eines Menschen auf seiner Hand. Er will ganz sicher sein, dass alles so richtig ist, wie es nur sein kann. Und du Sünder, wie denkst du darüber, das Blut eines Menschen an deiner Hand zu haben? Verantwortung wie ein Pilot und er prüft, wie ein Arzt und er prüft und wie viele andere mehr. So viele wissenschaftliche, wenn du das Blut eines Menschen an deinen Händen hast, was wirst du tun? Wenn ein Richter ein Urteil sprechen soll, schaut mal, wie er diese Bücher liest, wieder und wieder und wieder und wieder und wieder, bis er jedes noch so kleine Detail gesehen hat, bevor er das Urteil spricht. Denn er hat das Blut eines Menschen auf seinen Händen. Es muss etwas da sein, das das Urteil rechtfertigt. Seht ihr? Wie steht es um uns? Wenn wir sehen, dass er vollständig identifiziert ist, als derselbe gestern, heute und für immer. Er ist hier. Er ist auf unseren Händen. Er ist auf unseren Händen. Was werdet ihr mit ihm tun? Was werde ich tun mit diesem Jesus, dem gesalbten Christus? Was tut er? Woran weißt du, dass er es ist? Die Verheißung für diesen Tag, den Tag, in dem wir leben. So viel Schrift sagt, so viel Zoll, davon muss erfüllt sein. Diese letzten Zoll der letzten Zeit. Es gibt Dinge, die jetzt passieren sollen und hier sind sie. Was ist es? Der gleiche gesalbte Christus, das gesalbte Wort. Was werdet ihr damit tun? Werdet ihr es an die Denomination verkaufen? Nun, was tat Pilatus? Pilatus versuchte, ihn von seinen Händen zu waschen, indem er sagte, das Erste, was Pilatus tat, war zu sagen, oh, er ist in Ordnung, er ist okay. Seht ihr? Ihr sagt, ach, der arme Pilatus. Pilatus? Viele rechtfertigen ihn. Nein, nein, nein. Er war auf seinen Händen. Er hatte die Botschaft gehört, er hatte das Wort gesehen und er war auf seinen Händen. Und so ist er auch auf euren Händen. Ganz genau. Was tat er? Er versuchte zu sagen, nun ja, er ist ein guter Mann, ich finde keine Schuld an ihm. Wenn das nicht die Antwort vieler heute ist, oh, mit dem Wort ist nichts falsch. Ich denke, es ist schon okay. Die Bibel ist in Ordnung, aber wir glauben der Kirche. Unsere Denomination stimmt nicht damit überein. Seht ihr? Seht ihr? Das ist eine Klasse von Leuten, die versuchen, ihn von ihren Händen zu waschen. Ich finde keine Schuld am Wort. Es war okay für die Apostel in ihrer Zeit. Aber wir leben in einer anderen Zeit. Wir leben nicht mehr in der Zeit der Apostel, also muss ich es nicht so machen wie sie. Ich muss nicht so getauft werden wie sie. Ich brauche die Dinge, die sie hatten, nicht. Der Heilige Geist war nur für diese Leute. Hebräer 13,8 bringt ihn wieder zurück auf eure Hände. Ohne Ausweg. Er ist vollkommen bestätigt. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ihr habt keinen Ausweg. Ihr könnt ihn nicht auf ein anderes Zeitalter verschieben. Hebräer 13,8 verurteilt eure Gedanken und legt ihn direkt wieder auf eure Hände. Jesus ist also auf euren Händen, genau wie er auf Pilatus Händen war. Schaut, ihr sagt, aber ich weiß nicht. Nun, wozu hört ihr dann zu? Pilatus war ein Heide. Seine Frau war eine Heidin, aber Gott, um es gerecht zu machen, sandte diese Frau zu ihm und sagte, habe nichts zu tun mit diesem gerechten Mann. Sie sagte, ich habe heute gelitten. Es war morgens, also über Nacht. Ein voller Tag zählt als ein Tag. Ich hatte heute Nacht Träume über diesen gerechten Mann, habe nichts mit ihm zu tun. Nun, er sagte, wenn das so ist, dann werde ich ihn einfach von meinen Händen waschen. Aber er konnte es nicht und ihr auch nicht. Sobald ihr die Wahrheit gehört habt, müsst ihr sie annehmen oder ablehnen. Es gibt keinen anderen Weg. Ja, mein Herr, ihr müsst es tun. Warnungen des Herrn. Die Juden schrien, sein Blut komme über uns. Denn sie sagten, wir glauben lieber unseren Priestern, unserem konfessionellen System, als dass wir ihm glauben. Da habt ihr es. Seht ihr die Gruppierungen heute? Aber alle müssen sich Gottes Sache stellen. Ihr müsst es alle tun, so oder so. Heide oder was auch immer ihr seid. Ungläubiger, Methodist, Baptist, Presbyterianer, lau, kalt, heiß, was immer ihr seid. Ihr müsst euch der Sache stellen, ob ihr wollt oder nicht. Er ist auf euren Händen, ganz genau. Dann gibt es jene, die Pilatus andere Taktik versuchen, um der Sache auszuweichen. Ihn an irgendeinen anderen Cäsar weiterzugeben. Seht ihr, Pilatus sagte, wartet einen Moment. Ich will nichts damit zu tun haben. Ich Er ist ein gerechter Mann. Ich will nichts mit ihm zu tun haben. Oh, ich glaube, was ich gehört habe. Ich habe nie gesehen, dass er ein Wunder tat. Es gibt viele Zeugen für ihn. Ich glaube, er ist ein gerechter Mann. Er ist ein guter Mann. Seht, aber ich will nichts mit ihm zu tun haben. Ich werde ihn einfach vor meinen Händen waschen. Bringt mir Wasser. Ihr alle bezeugt es hier. Ja, aber Gott hat auch Zeugnis gegeben. Er war auf seinen Händen und genauso ist er auf euren Händen. Seht ihr? Ihr wisst, worüber ich spreche. Seht ihr? Nicht nur ihr, sondern dieses Band. Er ist auf euren Händen. Was werdet ihr mit ihm tun? Diesem Jesus, der Christus genannt wird. Christus ist das gesalbte Wort. Seht ihr? Was werdet ihr damit tun? Es ist die Botschaft der Stunde. Der Tag ist da, vollständig bewiesen durch die Bibel und durch Gott. Was werdet ihr damit tun? Was wollt ihr der Sache ausweichen? Wie wollt ihr euch damit herausreden? Er ist auf euren Händen. Oswalds Fall wird ein kleiner sein im Vergleich zu eurem. Kein Prediger oder wer immer ihr sein mögt, diese Juden waren Priester und Rabbiner, Lehrer, heilige Männer, aber er war trotzdem auf ihren Händen. Er war das Wort, die Sache Gottes für diesen Tag und sie versäumten es zu erkennen. Nur die Auserwählten sahen es, diejenigen, die es glaubten. Jetzt aber müssen alle der Sache ins Gesicht sehen. In jedem Zeitalter war es jedes Mal so. Durch das Zeitalter von Eva und Adam hindurch bis zur Zeit Noahs, hinunter zur Zeit von Daniel zu Belsasar und Nebukadnezar, hinunter bis zur Zeit Christi und bis in dieser Stunde, in der wir leben. Es war immer dasselbe. Die Sache des Wortes kam hervor. Nicht ihr Glaubensbekenntnis, nicht die Denomination, nicht das Dogma, sondern das Wort war die Sache, die gegen diese Dinge stand. Das ist alles. Und jetzt liegt er auf den Händen. Jetzt. Denn diejenigen, die Pilatus andere Strategie versuchen, ihn loszuwerden, indem sie ihn an jemand anderen weitergeben. Pilatus sagte, nun, wisst ihr was? Ich werde ihn einfach von meiner Hand loswerden. Ich werde ihn mit diesem Wasser abwaschen. Also, ich muss etwas mit ihm tun. Was soll ich tun? Ich werde ihn zum Hauptquartier schicken, zum Bischof. Genau das versuchen sie heute zu tun. Seht ihr, sie schickten ihn zu einem Cäsar. Aber das nahm ihn nicht von Pilatus Händen. Es nahm ihn von niemandes Händen. Was bewirkte das? Es ging nach hinten los. Es kommt direkt zurück auf den Einzelnen. Ihr sagt nun, ich würde es tun. Ich würde es annehmen, wenn meine Denomination es annehmen würde. Eure Denomination ist im Weltrat der Kirchen verurteilt. Wie sollen sie es annehmen? Es geht direkt zurück auf euch. Es geht nicht darum, was eure Denomination sagt. Es geht darum, was sagt ihr? Sie haben es abgelehnt. Nun, was werdet ihr damit tun? Das ist der nächste Punkt. Seht ihr? Das nimmt ihn nicht von euren Händen. Er ist vollkommen bestätigt. Er ist vollkommen identifiziert. Das Wort dieser Stunde, die Verheißung dieser Stunde, nicht die Verheißung von Lutherstunde, das war damals, das war das Wort im Zeitalter der Reformation, wie ihr alle, die die Siegel gehört haben, wisst. Als das Reformationszeitalter endete, das Tier mit dem Gesicht wie ein Mensch, kam Organisation hervor. Aber jetzt ist es das Angesicht des Adlers, das Tier, das sich der Herausforderung des heutigen Tages stellt. Und wer würde es wagen, zu sagen, dass das nicht das inspirierte Wort Gottes war, wo er es hier vorausgesagt hat und dort hinaus nach Arizona sandte und es wieder zurückbrachte, sogar mit Wissenschaft und allem anderen und es so bewies? Das Buch ist bereits geöffnet, ganz genau. Es wartet nur darauf, dass das siebte Siegel mit dem Kommen Christi identifiziert wird. In Ordnung, er ist auf euren Händen. Ihr müsst etwas mit ihm tun. Verleugnet ihn nicht. Ja, mein Herr, in dieser Kategorie möchte ich Folgendes sagen. Ihn an jemand anderen weiterreichen. Wenn meine Denomination es annehmen würde, Bruder Branham, dann würde ich es auch annehmen. Aber seht, meine Mutter gehörte zu dieser Kirche. Sie lebte in ihrem Zeitalter. Aber das seid nicht ihr. Jetzt seid ihr es. Schaut, was sie verlassen musste, um das zu sein, was sie war. Um was ist mit euch? In Ordnung. Seht, ihr sagt, meine Mutter war Pfingstlerin. Sie tat dies und das. Sie verließ die Organisation. Aber ich spreche jetzt mit euch. Was ist mit euch? Seht, in dieser Kategorie finden wir viele gebildete Menschen. Nun, ich weiß, dass ich hier Gefühle verletzen werde, aber ich tue es nicht absichtlich. Wenn ich es täte, dann sollte ich da unten am Altar sein und Buße tun. Ich sage das in göttlicher Liebe. Jesus, als er dort stand und diese Pharisäer, musste er sagen, ihr seid von eurem Vater, dem Teufel. Seine Werke werdet ihr tun. Und trotzdem rief er am Kreuz um Frieden und Barmherzigkeit für sie. Sie kreuzigten ihn, seht, er war nicht zornig auf sie. Er sagte, ihr Schlangenbrut, seht ihr? Er verfluchte sie mit allem, was er konnte, seht ihr? Und dann betete er für sie am Kreuz, seht ihr? Es war nicht, dass er das wollte, es war nicht das, aber sie mussten ihren Irrtum erkennen. Und ich sage heute dasselbe in dieser Kategorie des Weiterreichens, des Abschiebens auf jemanden anderen oder, wie wir es beim Militär nennen, den Dollar weitergeben. Wir versuchen es weiterzureichen, genau wie Adam und Eva es taten. Eva versuchte es. Adam sagte, die Frau, die du mir gegeben hast. Und das war keine Entschuldigung für ihn. Seht ihr? Die Frau sagte, die Schlange hat mich verführt. Sie war diejenige, die dieses sexuelle Verhältnis mit mir hatte. Sie hat mich verführt. Sie hat dies getan. Das hat sie nicht freigesprochen. Überhaupt nicht. Sie ging trotzdem direkt ins Gericht. Ja, mein Herr. In Ordnung, ihr könnt es an jenem Tag nicht weiterreichen. Ihr könnt nicht sagen, wenn meine Denomination das glauben würde, ich glaube es auch, aber ich bin in dieser Denomination groß geworden. Das hat nichts damit zu tun. Die Juden hatten dasselbe und so habt ihr es auch. Viele in dieser, wir finden feine, kultivierte Männer in dieser Kategorie. Nun, hört genau zu. Seht, Kultur, was wir heute Kultur nennen, ist das, was Satan Eva angeboten hat. Ein wenig Weisheit. Er sagte, eure Augen sind noch nicht geöffnet. Ihr versteht nicht alles. Aber sie kannte das Wort und das war alles, was sie wissen musste. Sie hatte gesehen, wie Gott dieses Wort bestätigte und das hätte ihr genügt. Er bewahrte sie im ewigen Leben, solange sie bei diesem Wort blieb. Als sie dieses Wort brach, sie hatte die Verheißungen Gottes, dass sie an dem Tag sterben würde, an dem sie es brach. Und als sie es brach, starb sie. Ganz genau. Wir haben das bestätigte Wort Gottes hier. Bestätigt. Bewiesen durch den Geist, dass er uns angenommen hat und uns die Taufe mit dem Heiligen Geist gegeben hat. Wir sind getauft im Namen Jesu Christi. Dasselbe Evangelium, dieselben Zeichen, dieselben Wunder, dieselben Dienstweise, sogar dieselbe Feuersäule, sichtbar vor uns. Die Zeichen und Wunder zeigt, es gibt keine Entschuldigung, nirgendwo. Und das ist genau, was die Bibel sagte, das in den letzten Tagen geschehen würde. Und ein Ruf aus Malachi 4, um den Glauben der Kinder wieder zu den Vätern zurückzubringen. Und gleich danach, die Gerechten wandelten über die Asche der Gottlosen, die ganze Welt sollte verbrannt werden. Und die Atome hängen dort drüben, die Bomben sind im Regal. Habt ihr gesehen, was Deutschland tat, sobald sie erfuhren, dass der Präsident ermordet wurde? Sie warfen sofort ihre Armee zusammen, denn das war das Einzige, was Russland davon abhielt, dort zu bombardieren. Und Kennedy hatte ihnen gerade gesagt, dass in der Stunde, in der sie es tun würden, er sie von der Erde wegfegen würde. Direkt aus Deutschland, seht ihr? Und sie dachten, sie könnten es übernehmen, aber es war noch nicht die Stunde, seht ihr? Wir finden kluge, gebildete Prediger, Evangelisten, die versuchen, es jemand anderen zuzuschieben. Seht ihr? Warum? Warum sagte Pilatus nicht, nun wartet mal einen Moment. Dieser Mann, diese Frau kam und hat mir etwas erzählt und ich habe viele Zeugnisse über dich gehört. Wisst ihr, ich bin interessiert. Ich möchte wissen, was ich tun kann, um ewiges Leben zu haben, mein Herr. Du bist in meiner Verantwortung. Was kann ich tun? Nun, er hätte gesagt, er sagte, bist du der Messias? Bist du der König der Juden? Und Jesus antwortete, das hast du gesagt. Du hast es gesagt. Oder, sag uns aufrichtig, bist du der König der Juden? Er sagte, dazu bin ich geboren worden. Und Pilatus sagte, ich finde keine Schuld an ihm. Nun, ich werde ihn einfach von meinen Händen abwaschen. Er hatte ihm geantwortet, aber er konnte es nicht annehmen. Warum? Er wollte seinen gesellschaftlichen Status nicht herabsetzen. Also dachte er, er würde es an den Landespresbyter weitergeben und sehen, was der dazu sagen würde. Dasselbe heute. Die Frage steht wieder im Raum. Was werdet ihr damit tun? Mit dem Wort? Was müsst ihr tun? den Presbyter oder den Bischof oder sonst jemanden fragen, ob ihr eure Taufweise ändern dürft, ob ihr dies dürft oder jenes? Seht ihr also, natürlich könnt ihr das nicht. Und dann wird es wieder an euch zurückgespielt. Wenn ihr es versucht, fliegt ihr raus. Versteht ihr? Es würde das Ansehen der Leute schmälern. Ja, sie denken, und der konfessionelle Rat würde es nicht dulden, so wie Pilatus es an Cäsar weitergab. Sie würden das nicht dulden. Cäsar gab es zurück in Pilatus' Hand. Also versuchen sie, ihn an ihre kirchlichen Oberhäupter weiterzugeben, aber es funktioniert nicht. Dieser Trick hat noch nie funktioniert und er wird auch nicht funktionieren. Er hat bei Pilatus nicht funktioniert, er wird bei euch nicht funktionieren. Er wird bei niemandem funktionieren. Nun zweitens, oder besser gesagt drittens, ihn annehmen oder ablehnen, ihr könnt ihn nicht von euren Händen waschen. Ihr könnt ihn nicht an irgendein System oder sonst etwas weitergeben. Ihr müsst euch der Sache stellen. Also, was könnt ihr tun? Wie Pilatus, der mit derselben Frage dastand, sagte er, gebt mir etwas Wasser, ich werde ihn von meinen Händen waschen. Aber es zeigte sich, als er zurückkam, musste er dennoch das Urteil sprechen. Das entschuldigte ihn nicht. Er versuchte zu sagen, nun, wenn ich ihn nicht loswerden kann, dann gebe ich ihn eben in Cäsars Hände. Und es schlug zurück, direkt auf ihn. Und dasselbe passiert mit euch als Einzelne. Was werdet ihr tun? Nicht das, was eure Mutter tat, euer Vater, euer Pastor, was Bruder Branham tut. Es liegt an euch. Was werdet ihr mit diesem Jesus tun, der Christus genannt wird? Denn ihr habt Blut an euren Händen und es ist das Blut Gottes. Was werdet ihr tun? Schuldig sein an der Kreuzigung. Seht ihr? Ihr könnt ihn kreuzigen, euer Glaubensbekenntnis annehmen und was immer ihr wollt. Oder sagen, ach, ich schiebe das einfach ab. Ich will mit diesem ganzen Kirchending nichts zu tun haben. Ihr könnt das nicht tun. Er liegt in eurer Verantwortung. Ganz genau, ihr könnt das nicht tun. Ich vergesse einfach die ganze Sache. Ihr könnt das nicht tun. Es liegt immer noch in eurer Verantwortung. Nun, ich sage einfach, mein Pastor hat mir das so beigebracht. Es schlägt zurück, direkt auf euch. Ihr wisst es. Nun, ihr könnt ihn entweder annehmen oder ablehnen, ganz wie ihr wollt. Achtung, es muss auf eines hinauslaufen. Jetzt passt auf, wie Jesus zu den Pharisäern sagte. Er sagte, wie eure. Die blinden Pharisäer, seht ihr? Genau dasselbe heute, ihr blinden religiösen Lehrer. Ihr könnt die Zeit des Kommunismus erkennen. Ihr kämpft so sehr dagegen und wisst nicht, dass Gott genau das hat aufstehen lassen, um euch zu zerstören. Seht ihr? Weil ihr die Schrift nicht kennt. Ihr könnt erkennen, dass der Kommunismus die Welt übernehmen wird. Das seht ihr. Ihr erkennt das. Alle unsere Themen handeln von Kommunismus. Haut den Kommunismus raus. Ich höre das, bis mir schlecht wird davon. Ich bin auch dagegen. Natürlich bin ich dagegen. Aber ich bin noch mehr gegen den Mann oder die Frau, der oder die Jesus Christus das Wort ablehnt. Ob ihr ein Prediger seid oder wer auch immer, ihr seid Christus gegenüber mehr verantwortlich als der Kommunist. Der ist unwissend, der weiß nichts darüber. Ihr solltet es wissen. Ihr könnt die Zeit des Kommunismus erkennen, aber ihr könnt nicht das Zeichen der Zeit erkennen, in der ihr lebt. Jesus sagte zu den Pharisäern, ihr Heuchler, ihr geht hinaus und schaut in den Himmel und sagt, die Sonne ist rot und trübe, morgen gibt schlechtes Wetter. Oder der Himmel ist klar, morgen wird ein schöner Tag. Ihr könnt die Zeichen des Himmels und des Wetters erkennen, aber die Zeichen der Zeit erkennt ihr nicht. Da stand er, der Messias, und sie lehnten ihn ab. Und wir reden ständig über Kommunismus und über dieses ganze Zeug, aber das Zeichen der Zeit erkennen wir nicht. Wir übersehen es, wir lassen es weg. Sie vereinigen sich gerade jetzt im Unglauben und nehmen es an. Aber sie verstehen nicht, sie sehen nicht das Zeichen der Zeit, das die Bibel vorhergesagt hat. Habt ihr das verstanden? Ich muss jetzt schnell zum Schluss kommen. Es wird spät, seht ihr? Wie ihre Väter taten, so tun sie auch. Dasselbe heute. Nun, die Entscheidung ist gefallen. Sie muss getroffen werden. Ihr müsst sie irgendwie treffen. Kreuzigung des Wortes oder was werdet ihr tun? Die Kreuzigung des Wortes steht bevor. Das bestätigte Wort um der Konfession willen kreuzigen. Wie Pilatus, der versuchte es jemanden anderen zuzuschieben. Nun, was werdet ihr als Einzelne mit dem gesalbten Wort, das Christus genannt wird, tun? Derselbe gestern, derselbe Christus, der das Wort in den Tagen Noahs gesalbt hat. Derselbe Christus, jener Baum im Garten Eden, von dem Eva aufhörte zu essen, um stattdessen vom Baum der Weisheit zu nehmen. Sie verließ den Baum des Lebens und nahm den Baum des Todes. Zur Zeit Noahs taten sie dasselbe. In den Tagen der Propheten taten sie dasselbe. In den Tagen Christi taten sie dasselbe. Und heute tun sie es wieder. Denn jeder sprach über seine Zeit. Und wenn sich das erfüllte, nahmen sie jedes Mal ihre konfessionellen Gründe und die Weisheit der Welt anstatt das gesalbte Wort Christi. Was werdet ihr als Einzelne tun? Pilatus bekam ihn nie von seinen Händen. Ich schließe. Also seid einen Moment ganz still. Pilatus bekam ihn nie von seinen Händen. Und auch ihr nicht, auf die Weise, wie er es versucht hat, mit all diesen Tricks. Es hat nie funktioniert. Wisst ihr, was mit Pilatus passiert ist? Er verlor den Verstand. Er war so weit, dass er nur noch diese Kreuzigung hören konnte. Nur noch dieses Geschrei, bis er am Ende wahnsinnig wurde. Und da gibt es eine Legende ganz oben in Norwegen, nein, Verzeihung, in der Schweiz, wo ich als Missionar war. Man sagt, dass sich dort jedes Jahr am Karfreitag Tausende aus der ganzen Welt versammeln an einem Wasserloch, in dem Pilatus Selbstmord begangen haben soll. Er habe sich schließlich in diesem Wasserbecken zu Tode gestürzt. Und man sagt, dass an jedem Karfreitag um 3 Uhr nachmittags das Wasser dort blau wird. Es brodelt auf an der Stelle, wo Pilatus Leichnam lag. Er hat es abgelehnt. Das Blut ist immer noch an seinen Händen. Er lehnte es ab. Er verweigerte das Wasser. Ihr könnt ihn nicht von euren Händen abwaschen. Es gibt kein Wasser, keine Lauge, keine Seife, die das reinigen könnte. Er ist auf euren Händen. Was werdet ihr mit ihm tun? Hier ist das Einzige, was ihr tun könnt. Wenn ihr ihn nicht von euren Händen waschen könnt, wenn ihr ihn nicht an etwas anderes weitergeben könnt, wenn ihr nicht einfach irgendwie symbolisch daran vorbeigehen könnt, es gibt keinen Weg auf dieser Welt. Das Einzige, was ihr tun könnt, ist, ihn in euer Herz aufzunehmen. Das ist der einzige Weg, ihn von euren Händen zu nehmen. Nehmt ihn in euer Herz. Oder lasst ihn auf euren Händen und stellt euch dem Gericht. Das ist alles, was ihr tun könnt. Pilatus' Ende war schrecklich. Die Bibel sagt über die, die ihn an ihren Händen behalten. Ich wollte es gerade vorlesen. Da steht, sie riefen zu den Bergen und zu den Felsen. Sie beteten, aber ihre Gebete kamen zu spät. Sie schrien, verbirg uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes, das gekommen ist. Denn der große Tag seines Gerichts ist gekommen und wer kann bestehen? Was denkt ihr, wird mit Oswald, Lee Harvey Oswald geschehen, wenn er vor dem obersten Gerichtshof tritt und all die zornigen Augen der Geschworenen auf ihn sieht? Er weiß, was geschehen wird. Es wird entweder die Gaskammer sein oder der Strick oder irgendetwas. Er muss sich dem stellen. Aber was ist, wenn ihr mit dem Blut an euren Händen dasteht, weil ihr ihn abgelehnt habt? Und ihr wisst, dass euch die Hölle bevorsteht. Ewige Verdammnis. Ihr schreit zu den Felsen und Bergen, aber eure Gebete sind zu spät. Hebräer 10 sagte, wenn wir willentlich sündigen. Sünde ist Unglauben. Wenn wir willentlich nicht glauben, nachdem uns die Wahrheit bekannt wurde, nicht nachdem wir sie angenommen haben, nein, nur erkannt. Das genügt. Wenn wir willentlich nicht glauben, obwohl wir die Wahrheit erkannt haben, dann bleibt kein weiteres Opfer für Sünde, sondern nur ein furchtbares Warten auf das Gericht und das Feuer, das die Widersacher verzehrt. Denn der Herr hat gesagt, die Rache ist mein, ich will vergelten. Wenn wir also willentlich nicht glauben, obwohl die Wahrheit uns gezeigt wurde, dann wird keine Barmherzigkeit mehr gewährt. Keine Gnade mehr. Pastor, der du dieses Band hörst, was ist mit dir? Gemeindemitglied, dass du dieses Band hörst, was ist mit dir? Was werdet ihr tun, wenn ihr es willentlich ablehnt? Ihr könnt es nicht von euren Händen waschen. Ihr könnt es nicht an die Zentrale weiterreichen. Es wird zurückschlagen. Direkt auf euch. Ihr habt es gehört. Was ist mit euch? Wie wollt ihr an jenem Tag bestehen? Er ist entweder auf euren Händen oder in euren Herzen. Eins von beiden. Gott helfe uns. Stellt euch nur vor, ein Attentat. Und was wohl in dem Herzen dieses Mannes vorging? Was hat er getan? Er wachte zu spät auf, nachdem es geschehen war. Seht, er hatte die Gelegenheit. Er wurde als freier Amerikaner geboren. Er war ein Amerikaner, aber er wollte seine Geburtsrechte verkaufen, um Russe zu werden. Und es schlug fehl. Er heiratete eine russische Frau. Jetzt ist er ein freier Denker, Mitglied der Kommunistischen Partei in Kuba. Ich denke selbst, sagt er. Du hast nicht zu denken. Was wirst du mit Jesus tun, der Christus genannt wird? Du bist kein freier Denker. Es gibt kein freies Denken. Lass den Sinn Christi in dir sein. Lasst uns beten. Denkt über diese Dinge nach. Wenn etwas lobenswert ist, wenn etwas tugendhaft ist, denkt über diese Dinge nach. Heute Morgen und auch auf diesem Band spreche ich. Wenn du heute hier bist und weißt, dass du mit Gott nicht im Reinen bist, wenn du nicht von neuem geboren bist durch seinen Geist und du sagst, ja, ich habe ein Bekenntnis abgelegt. Das ist nicht, was ich meine. Hat Gott es angenommen? Du kannst sagen, ja, ich habe ein Bekenntnis gemacht. Ich glaube, so hat es auch Pilatus getan. Ich habe doch ein Bekenntnis abgelegt. Was soll ich denn mit diesem gerechten Mann tun? Aber du kannst ihn so nicht von deinen Händen waschen. Nein, nein. Was wirst du mit ihm tun? Wenn du kein wiedergeborener Christ bist, mit dem Heiligen Geist, der in dir lebt und dein Leben bereichert, warum nimmst du ihn nicht jetzt an? Du wirst das nie von deinen Händen waschen können. Du wirst diese Botschaft nie vergessen. Sie wird in deinem Inneren nachhallen, bis du sie in dein Herz hineinlässt, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Hier, in dieser sichtbaren Zuhörerschaft heute Morgen, gibt es welche, die erkennen, dass sie im Unrecht sind und ihre Hand heben würden? Wir haben keinen Platz für einen Altarruf, der Raum ist zu voll. Aber einfach sagen, bete für mich, Bruder Branham, Gott hilfe mir, Gott segne dich, ich sehe deine Hand. Sag, ich will jetzt genau hier, dass Gott weiß, ich bin schuldig. Ich weiß, ich bin schuldig. Ich will ihn nicht auf meinen Händen haben, ich will ihn in meinem Herzen. Heb deine Hand und sag, bete für mich, Bruder Branham. Der Herr segne dich. Ich sehe hier vielleicht 40, 50 Hände. Er ruft heute. Er ruft heute. Denk darüber nach. Das ist er. Er ruft. Jesus ruft. Das ist er, der zu dir spricht. Hast du so weit gesündigt, dass dein Herz so verhärtet ist, dass du es gar nicht mehr hören kannst? Einmal als kleiner Junge oder kleines Mädchen hast du es gehört. Du hattest den Wunsch, es zu tun. Aber du hast es aufgeschoben. Und jetzt bist du abgestumpft, vernarbt, resistent. Es ist schon so weit, dass du nichts mehr spürst. Stehst du an dem Punkt, an dem Ort, an dem Oswald heute Morgen stand, dass du weißt, wie kannst du nur so weitergehen? Wird noch jemand die Hände heben, bevor wir schließen und ich bete? Irgendwo im Raum? Vielleicht hast du vorher nicht die Hände gehoben, aber jetzt, Bruder Branham, als du das Letzte gesagt hast, da spürte ich jemand draußen auf den Gängen, bei den Fenstern, ganz egal wo. Gott segne dich, junge Frau. Gott segne dich, mein Herr. Dich und dich. Gott segne dich, meine Dame. Jemand anderes. Gott segne dich. Gott segne dich hier. Gott segne dich da drüben, kleiner Junge, kleines Mädchen. Ja, der Herr segne dich. Dort hinten, mein Herr. Nun lasst uns einen Moment innehalten. Ich möchte, dass ihr das tut, während wir leise singen, Jesus ruft heute. Und ich möchte, dass ihr einfach sagt, Herr, sei mir, einem Sünder oder einem Heuchler, gnädig. Ich bin ein Kirchenmitglied, Herr, aber ich will dich, hilf mir, ich will dir dienen. Ich verspreche es jetzt, ich habe meine Hand erhoben, dass ich dich will. Jetzt, Herr, erhebe du mein Herz, dass ich dich empfange und ich will dich in mein Herz aufnehmen. Während wir diese Strophe noch einmal singen, wollt ihr das tun? Jesus ruft heute, er ruft heute, jetzt betet auf eure Weise, betet jetzt. Jesus ruft. Das ist er, der spricht. Deshalb habt ihr eure Hand erhoben. Sanft ruft er heute. Jesus ruft. O, hört seine Stimme. Hört ihn heute. Gerade jetzt hört ihn. Sagt, Herr, ich bin schuldig. Dein Blut ist auf meinen Händen. Ich bin ein Sünder. Ich will es nicht länger dort haben. Ich kann es nicht abwaschen. Ich habe es jahrelang versucht. Ich werde dich nicht so ablehnen wie Pilatus und versuchen, dich an jemand anderen abzuschieben. Ich will, dass du jetzt in mein Herz kommst. Herr, ich empfange dich. Ich sehe dich vor mir stehen, wie ein Bild. Und im Glauben gehe ich in dich hinein, wissend, dass du mir vergibst. Und von jetzt an wirst du in meinem Herzen sein. Jesus ruft heute, alle beten, der Übersetzer. Er ruft euch heute ganz sanft. Himmlischer Vater, die kleine Botschaft ist zu Ende. Jetzt sind die Entscheidungen gefallen. Das Gericht ist an diesem Morgen eröffnet worden. Die Engel sind im Raum versammelt. Der große Heilige Geist ist hier und bestätigt, dass Jesus immer noch lebt. Er war die Quelle des ewigen Lebens. Das Grab konnte ihn nicht halten und auch die Hölle konnte ihn nicht behalten. Er ist hinaufgefahren, befreit von Hölle und Tod und steht heute hier unter uns. Und unsere Glaubensbekenntnisse und Denominationen haben viele deiner Leute gebunden, Herr. Die Sünde hat sie gebunden, aber heute wollen sie frei sein. Sie stehen da wie Pilatus. Und statt ihn an jemand anderen weiterzugeben, haben sie ihre Hände erhoben. Komm in mein Herz, Herr Jesus. Ich werde dich nicht mehr von mir waschen wollen. Ich kann es nicht. Du bist immer noch auf meinen Händen. Ich habe gewaschen und gewaschen und du bist nicht gegangen. Aber jetzt nehme ich dich an. Ich will dich in meinem Leben. Und ich nehme dich in mein Leben auf. Herr, nimm mich in dein Reich auf durch Vergebung meiner Sünde. Und gib mir den Glauben zu glauben, dass du mich annimmst, Vater. Gewähre es, in Jesu Christi Namen beten wir. Und jetzt werden wir unsere Häupter neigen durch Glauben und Gott, hilf mir, ehrlich zu sein. Denn du hast versprochen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen und ich werde ihm ewiges Leben geben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich bekennen vor meinem Vater und vor den heiligen Engeln. Wer meine Worte hört, die wahre Auslegung von Johannes 5,24, wer meine Worte hört und glaubt an dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Ihr werdet nicht vor das Gericht treten müssen wie Oswald, sondern ihr seid mit freier Begnadigung vom Tod zum Leben übergegangen. Herr, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, dass es geschehen ist. Ich glaube, dass in meinem Herzen der Unglaube verschwunden ist. Ich kann jetzt frei sagen, Amen zu jedem Wort, das du gesagt hast, und ich nehme es jetzt an. Ich habe geglaubt. Jetzt mit geneigtem Haupt, ihr, die ihr eure Hände erhoben habt, und die ihr im Glauben das Bild Christi vor euch seht, in das ihr hineingetreten seid. Ihr glaubt jetzt, dass euch vergeben wurde und von diesem Tage an seid ihr bereit für die christliche Taufe und bereit mit Christus zu gehen. Wollt ihr als Zeugnis vor ihm eure Hände heben und sagen, im Glauben glaube ich es von ganzem Herzen. Gott segne euch. Das ist gut. Ich nehme es jetzt an. Ich nehme es an, denn ich kann selbst nichts tun. Gott segne euch. Es sah so aus, als hätten alle, die ich gesehen habe, ihre Hand gehoben. Ich nehme es jetzt an. Seht, ihr wart nie gut. Ihr seid nicht gut. Ihr könnt nicht gut sein. Aber Jesus ist für schlechte Menschen gestorben. Was muss ich tun, Bruder Branham? Nimm einfach an, was er getan hat. Und jetzt durch euren Glauben und euer Annehmen, ich glaube, der Pastor, der Taufpool wird geöffnet. Die Taufe ist dran, wenn ihr getauft werden wollt, wenn ihr nur die Titel Vater, Sohn und Heiliger Geist gehört habt, dann, ich sage das mit Ehrfurcht und Respekt, aber nach meinem Verständnis seid ihr nicht biblisch getauft, denn ihr habt nicht getan, was Jesus wirklich sagte. Er sagte, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, wenn nur die Titel über euch ausgesprochen wurden. Er sagte, niemals ruft diese Titel aus. Das wurde nie in der Bibel so gemacht. Die Taufe geschah so, wie Jesus es sagte, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, was Jesus Christus ist. Petrus mit den Schlüsseln sagte dasselbe. Jeder Apostel, die ganze Gemeinde, bis zum frühen Konzil von Nicäa, als die römisch-katholische Kirche organisiert wurde und Titel statt Namen akzeptiert wurden. Ihr seid entweder in das römische Dogma getauft worden oder in den Namen Jesu Christi. Eins von beiden. Es liegt auf euren Händen. Ihr könnt es nicht abwaschen. Es ist da, ihr habt es gehört, jetzt liegt es an euch. Ich bitte euch, während die Organistin und die Pianistin das alte bekannte Lied spielen, mein Glaube schaut auf dich, du Lamm von Golgatha, göttlicher Erlöser, höre mich, während ich bete, nimm all meine Schuld hinweg und lass mich von diesem Tag an ganz dein sein. Verlasst jetzt nicht das Gebäude. Lasst uns einfach ehrfürchtig stehen und die Hände zu ihm erheben. Mein Glaube schaut auf dich und er ist das Wort. Du Lamm von Golgatha, göttlicher Erlöser, höre mich, während ich bete. Nimm all meine Schuld hinweg und lass mich von diesem Tage an ganz dein sein. Ganz und gar dein. Ich übergebe jetzt mein Leben. Das Wasser wird in ein paar Minuten bereit sein. Wenn ihr euch jetzt nicht taufen lassen könnt, wird heute Abend wieder getauft. Denkt den ganzen Nachmittag darüber nach. Es liegt auf euren Händen. Werdet es los. Der einzige Weg ist gewaschen im Blut Jesu Christi. Ja, mein Herr. Erinnert euch daran, während wir unsere Häupter neigen, schaut jetzt zu ihm auf. Solange ich durch das Labyrinth des Lebens wandle, die Entscheidung liegt nun in euren Herzen. Er steht vor Gericht. Das Wort ist bereit für die Kreuzigung. Christus steht vor Gericht. Was werdet ihr tun mit Jesus, der Christus genannt wird? Du sei mein Führer. Verwandle Finsternis in Licht. Wische Kummer und Tränen hinweg. Lass mich niemals von dir weichen. Jetzt neigen wir unsere Herzen. Denkt ernsthaft nach, Freunde. Vielleicht ist dein Name der letzte, der ins Buch geschrieben wird. Wir stehen am Ende der Zeit. Denkt wirklich tief. Ist hier jemand, der ihn abgewiesen hat? Erinnert euch, vielleicht kommt diese Gelegenheit nie wieder. Pilatus hatte keine zweite Chance. Er versuchte, gerettet zu werden, aber es ging nicht. Es war auf seinen Händen. Und was werdet ihr tun mit dem gesalbten Wort für diesen Tag, genannt Christus?